Wir sind hier zum zweiten Teil und freuen uns nach wie vor noch sehr, dass Sie bei uns sind, lieber Herr Stramitz. Wir sprechen heute über Patientensicherheit in unserem wunderbaren Podcast Clock Talk zwischen Herzhektik und Hygiene. Peter ist auch dabei.
Ich bin auch dabei.
Das habe ich in der ersten Folge nicht gesagt.
Du hast mich vergessen, aber
dann hallo nochmal.
Ich trage mich auch so immer ins Bild.
Peter, es ist so schön, dass du da bist. Wir freuen uns, dass du dabei bist. Schön. Ja, ich fasse vielleicht in wenigen Worten die erste Folge nochmal zusammen, nachdem wir sie ausgiebig vorgestellt haben. Sind wir, glaube ich, zu der Quintessenz gekommen, dass der Nachwuchs das A und O ist. Also es muss, gewisse Sachen müssen in Fleisch und Blut übergehen. Es ist nicht im Kopf, es ist im Herz. Die Haltung ist das, was den Unterschied macht. Es muss wirklich von klein auf gelernt sein. Was macht den Unterschied? Was braucht es am Patienten? Wie können wir Patientensicherheit gewährleisten? Wir müssen alle an einem Strang ziehen. Mit wir meine ich interklinisch, wie sagt man das?
Interprofessionell.
Interprofessionell war das Wort, was
und
Sie verwendet haben.
Interdisziplinär, genau. Alle an einem Strang auch. Und in die gleiche Richtung.
Absolut. Genau, es bringt nichts, wenn irgendwer losrennt.
Alle Wörter mit Inter, die wir kennen.
Ja, ich habe das mal kurz durchgerattert und es war irgendwie nicht das Richtige dabei.
Ich kenne auch Inter Mailand.
Okay,
wir müssen schnell das Thema wechseln.
Noch habe ich gesehen, beim 0:1 gegen Eintracht Frankfurt war super. Luka Jovic in der 6. Minute, alles gut.
Okay, schnell Themenwechsel, was sage ich jetzt schnell? Habt ihr den Herbstwald draußen gesehen heute, als ihr hergekommen seid?
Nein.
Nein. Na gut, okay. Thema Patientensicherheit.
Und wir müssen uns den Kosten bewusst werden. Das fand ich auch eine ganz, ganz spannende Zahl. Was Patienten
Unsicherheit kostet.
Genau, was Patienten Unsicherheit der Volkswirtschaft kostet. Sowohl an monetären Mitteln, aber auch an Arztnachwuchs oder an Personal. Ne?
Ja, an verlorenen Lebensjahren, beziehungsweise an Reduktion von Lebensqualität natürlich auch. Ja. Also es ist eine Lose-Lose-Lose-Situation oder umgekehrt Patientensicherheit eine Win-Win-Win-Situation, wenn man es dann entsprechend umsetzen kann. Ja?
Ja, ich glaube, wir wollten starten jetzt mit der großen Frage, quo vadis Deutschland? Wie steht es denn um die Patientensicherheit in Deutschland? Wenn Sie uns da so einen kurzen Blick geben.
Wie sieht es aus in den deutschen Kliniken?
Also wir haben, ich war beteiligt an einer Krankenhausumfrage im Jahr 2021-22, der Casimir-21-Studie, wo wir tatsächlich nochmal den Stand des klinischen Risikomanagements in deutschen Krankenhäusern evaluiert haben, zusammen mit anderen Forschungspartnern, dem Aktionsbündnis Patientensicherheit, dem Institut für Patientensicherheit der Uni Bonn, dem Deutschen Krankenhausinstitut. Und tatsächlich ist es so, dass formal gesehen etliche Instrumente, wie zum Beispiel Berichts- und Lernsysteme, CIRS nennt man das ja auch abgekürzt.
Haben wir auch in anderen Folgen schon drüber gesprochen.
Genau, eigentlich mittlerweile flächendeckend in Krankenhäusern etabliert sind. Wird auch langsam Zeit, weil seit 2014 ist es gesetzlich verpflichtend. Also dann ist es jetzt 2025 durchaus mal Zeit, dass es auch flächendeckend umgesetzt ist. Die Frage natürlich ist, wie sehr wird das gelebt? Also formal vorhanden heißt ja noch nicht, dass es gelebt wird. Und wenn ich ein oder zwei Meldungen pro Jahr bekomme in einem Großklinikum, dann heißt das nicht, dass wenig passiert, sondern einfach nur, dass die Meldebereitschaft extrem gering ist.
Und dann nutzt es nichts, weil wenn es keiner nutzt, dann kann niemand von irgendwas lernen.
Kurzum. Eben, also nur es zu haben, reicht sozusagen nicht. Wenn man sich das so anguckt und ich bilde relativ viele klinische Risikomanager aus, ich dafür Ärztekammern entsprechend in der Weiterbildung ärztliches Qualitätsmanagement entsprechend als Dozent tätig sein, dann kann ich, sagen wir mal, etwas mehr als die Hälfte der Krankenhäuser in Deutschland auch überblicken, was da tatsächlich passiert. Und da ist es halt so, dass man zum Beispiel CIRS sagen kann, 50% ungefähr, da läuft es wirklich gut. Und in 50% der Fällen hat man es halt einfach. Ja? Das heißt, wir sind immer noch so an dem Punkt, mehr oder minder an Stufe 2 von 5. Ja, also wir sind so im Bereich reaktiv. Wenn was passiert, dann reagieren wir natürlich, dann handeln wir auch. Dass aber wirklich proaktiv zum Beispiel die Risiken, die besonders sind, proaktiv angegangen werden, dass man die antizipiert, dass man Risikoanalysen nicht nur macht, wenn was passiert ist, sondern auch im Vorfeld zum Beispiel. Das ist tatsächlich noch nicht die Regel. Und so sehen wir dann zum Beispiel bei Klinikumzügen teilweise, dass sich Risiken manifestieren, die man vorher schon hätte absehen können, weil man halt sagt, na gut, jetzt ziehen wir mal um und dann schauen wir mal, was passiert. Das ist eben, also dann hinzugucken, wenn was passiert, ist gut und ist richtig, aber es ist halt nicht ausreichend. Und das ist aber eine Entwicklung, wo man ehrlicherweise sagen muss, da sind wir in guter Gesellschaft. Ich war neulich auf der Konferenz der International Society for Quality in Healthcare in Sao Paulo, der ISQA. Und da habe ich mit ganz unterschiedlichen Leuten aus Singapur, aus Taiwan, aus Brasilien, aus dem Iran, aus allen möglichen Ländern gesprochen. Und mehr oder minder überall sind wir an dem Punkt, wo entweder über Fehler noch gar nicht gesprochen werden kann, diesen Punkt haben wir in Deutschland glücklicherweise schon passiert. Mhm. Oder wo wir halt so reaktiv unterwegs sind, ja, wenn was passiert, dann machen wir was. Mhm. Die nächste Stufe wird jetzt sein, flächendeckend wirklich proaktiv zu werden. Also auch zu gucken, welche Risiken könnten denn eintreten, welche gravierenden, wenn sie sich noch nicht manifestiert haben. Mhm. Diesen Blick nach vorne, das ist momentan der Entwicklungsschritt, in dem ich 90-95% der Krankenhäuser in Deutschland tatsächlich sehe. Da sind wir also in guter Gesellschaft, aber wir müssen da tatsächlich weiter Gas geben. Und zu sagen, weil zum Beispiel in Schlichtungsstellen so wenig Fälle ankommen, es ist so sicher in Deutschland, das ist letzten Endes keine Schlussfolgerung. Wir sind in Deutschland immer noch an einem Punkt, wo wir über viele Dinge offiziell gar nicht Bescheid wissen. Also andere Länder haben beispielsweise schon Fehlermelderegister, sogenannte Never-Event-Register, in denen entweder unter Nennung der Gesundheitseinrichtung oder auch anonym einfach mal gezählt wird, wie häufig kommt es denn zum Beispiel zur Patienten- oder Seitenverwechslung? Wie häufig bleiben denn intraoperativ Fremdkörper im Patienten, wo sie nicht hingehören und wo sie nicht sein sollten? Einfach auch mal, um zu zeigen, dass das Risiken sind, die eben vorkommen. Aus anderen Registern kann man grob abschätzen, das ist eine reine Schätzung, eine reine Simulation, keine echten Zahlen, dass wir ungefähr zwischen 200 und 300 Seitenverwechslungen jedes Jahr haben müssten in Deutschland. Mhm. Und das ist also nichts, was einmal im Jahr irgendwo in einem besonders schlechten Krankenhaus passiert, sondern das sind Sachen, die passieren leider Gottes mit einer gewissen Regelmäßigkeit. Mhm. Und wenn wir diese Fälle dann wiederum nehmen würden und würden mal gucken mit einer Mustererkennung, wie schafft es denn der Fehler, bestehende Sicherheitsbarrieren zu umschiffen, dann könnten wir auch sagen, was brauchen wir außer den bestehenden gesetzlichen Regelungen noch an Vorkehrungen, damit zum Beispiel so etwas nicht passiert? Mhm. Ein Beispiel, was aus der ersten Folge mir noch in Erinnerung ist, ist das Thema des falschen Applikationsweges. Also, dass zum Beispiel statt in die Magensonde etwas in den Venenverweilkatheter gegeben wird. Mhm. Und das ist letzten Endes auch ein systemisches Problem. Das hat weniger mit der individuellen Aufmerksamkeit zu tun. Das könnten wir viel sicherer gestalten und es gibt auch schon sicherere Lösungen. Denn momentan haben wir das Problem noch, dass Magensonden und Venenverweilkanülen mit dem gleichen Spritzenaufsatz befahrbar sind, mit einem Lyolock-Aufsatz. Es gibt schon lange einen ISO-Standard, also gilt auch weltweit, wie gesagt, verwechslungssicherer Konnektoren, wo man zum Beispiel über das sogenannte EnFIT-System, N-E-N steht für enteral, ja, das nur an bestimmten Magensonden passt, dass man damit eben diese Verwechslung im falschen Applikationsweg vermeidet. Das kann jeder mal, der ein Auto hat und kein Elektroauto fährt, mal an der Tankstelle entsprechend angucken. Der Dieselzapfhahn ist breiter als der Benzinerzapfhahn, damit man nicht aus Versehen Diesel statt Benzin tankt. Mhm. Ja, das haben alle Tankstellen überall europaweit so entsprechend umgesetzt. Und das ist einfach technisch gesehen unmöglich, wenn ich einen Benziner fahre, Diesel zu tanken. Mhm. Die Mikrowelle, wenn ich sie aufmache während des Betriebs, die geht aus, sobald ich an der Tür ziehe. Mhm. Ja? USB-C-Anschlüsse sind so gestaltet, dass es vollkommen wurscht ist, wie rum ich sie reinstecke. Vorher waren die so gemacht, dass man eine Fehlbedienung ausschließen konnte, aber ich habe die immer falsch rum reingesteckt.
Also, ich auch. Das ist so ein ungeschriebenes Gesetz.
Ja. Und jetzt hat man gelernt und hat sozusagen endanwenderfreundlicher gemacht, aber auch sicherer, indem man sagt, es ist völlig wurscht, wie rum du den da reinsteckst, er passt immer. Mhm. Das ist eben etwas, wo man sagen kann, mit solchen Maßnahmen kann ich eben auch hektische Situationen, wenn ich mal müde bin, wenn ich mal neben mir stehe. Wir sind alles Menschen. Ja? Mhm. Also es gibt dann Leute, die sagen, ja, der Fehler im Büro, mal eine E-Mail ohne Dateianhang zu versenden, das darf ja passieren. Aber im OP darf kein Fehler passieren. Mhm. Da frage ich dann zurück, dürfen wir denn im OP keine Menschen mehr sein? Mhm. Ja? Wir sind doch dieselben Menschen, die ansonsten auch mal eine E-Mail verschicken und den Dateianhang vergessen. Wer das schon mal gemacht hat, hebe mal die Hand. Ja? So, okay. Und genauso könnte es
schon zweimal nacheinander sogar.
Ja? Ja, und, ja, zweimal hintereinander ist dann schon, also da gehört schon was dazu.
Bei der Obst den Anhang vergessen, den Anhang vergessen.
Da gehört schon was dazu. Aber, wie gesagt, passiert alles, ja. Und wer da frei von Schuld ist, der werfe den ersten Stein. Und genauso kann es aber natürlich passieren, wenn ich jetzt zum Beispiel zwei Infusionsflaschen habe. Jetzt nehmen wir die beiden Gläser, die hier stehen. Das wären Infusionsflaschen, Kaliumchlorid und Natriumchlorid. Die stehen auch noch nebeneinander.
Ja.
Und es ist hektisch. Dann kann
das
es
Beispiel
passieren.
Hat Marco auch
das war's, ne?
Dann kann es passieren, dass ich daneben greife. Und zwar nicht, weil ich blöd bin.
Weil die sehr ähnlich aussehen. Ne?
Sondern weil sie sehr ähnlich aussehen. Mhm. Ja?
Die Flüssigkeit hat auch dieselbe Farbe.
Ist durchsichtig. Ja, mir ist das mal in einem anderen Beispiel passiert. Ich habe mal Curry-Lasagne gemacht. Ich wollte Käse-Sahne-Soße kaufen in einem Einzelhandel von einem Hersteller, der das in Tetrapacks anbietet. Sag jetzt nicht den Namen. Und nebendran stand von demselben Hersteller in derselben Größe, in einem ganz nuanciert leicht anderen Gelbton, statt der Käse-Sahne die Curry-Sahne. Und da bin ich auch im Supermarkt meiner Wahl, muss noch schnell was kaufen, ja, abgelenkt, hab da rangegriffen und hab halt eben zwei Packungen Curry-Sahne und nicht Käsesahne gegriffen. Ich habe es erst gemerkt, als beim Probieren der Lasagne gesagt habe, irgendwie schmeckt das heute
irgendwie ist
anders.
Es anders.
So, also ich mag indisches Essen sehr, aber Curry-Lasagne kann ich niemandem empfehlen.
Und ich ganz dachte ehrlich, noch, das klingt gar nicht schlecht.
Nee, die Kombi ist tatsächlich, ich erzähle das immer wieder in meinen Kursen und ich sammle mittlerweile Lasagne-Rezepte, weil man sagt, sie brauchen gar keine Käsesahnesoße, das geht viel besser mit. Und dann habe ich schon hunderte Rezepte gesammelt. Also wenn irgendjemand mir das zuschicken will per E-Mail, gerne auch neue Rezepte. Aber es zeigt einfach, das ist ein Fehler, der passiert einfach mal, dass man daneben greift. Und wenn man das Ganze verwechslungssicherer gemacht hätte und eben nicht gleiches Logo, gleiche Gelb, gleicher Serviervorschlag, nur zwei Worte anders, dann wäre das natürlich auch sicherer gewesen. Ja? Und beim NFIT-System, wie gesagt, ist es zum Beispiel so. Oder beim NR-FIT-System für Periduralkatheter. Ich habe in meiner Zeit im Schmerzdienst einmal pro Woche vom zentralen Venenkatheter die Periduralleitung abgemacht. Und nur weil eine Spritzenpumpe mit maximal 8 Milliliter pro Stunde lief, ist das nicht tödlich ausgegangen. So. Weil eben diese Verwechslung, da ist hier einmal so, baumelt so ein Periduralkatheter rum mit Lyolok und dann baumelt da so ein zentralvenöser Katheter rum und ist alles hektisch, unübersichtlich und 100.000 Plastikschläuche, das kann man eben sicherer gestalten, indem man es verwechslungssicher macht. Und dann braucht man eben auch keine Appelle mehr, wie besonders aufpassen. Ja, stellen Sie sich vor, Sie gehen in den Elektrofachmarkt, holen sich eine neue Mikrowelle und der Verkäufer müsste eine Sicherheitsbelehrung mit Ihnen machen, dass Sie da nicht reingreifen, während die Mikrowelle an ist. Wäre nicht so wirksam, als wenn man einfach sagt, sobald die Tür aufgeht, sind die Mikrowellen weg. Da können sie gar nichts anders machen.
Ist idiotensicher.
Also man kann immer noch reingreifen und sich an der heißen Tasse verbrennen, aber zum Glück nicht mehr mit Mikrowellenstrahlen. Also und dieses Prinzip Pokayoke, japanisch für vermeide den dummen Fehler, den gibt es an ganz vielen Stellen. Tankdeckel, die herabbaumeln und nicht mehr aufs Dach gelegt werden. Die man
richtig.
Dann,
ja, das muss man für Portemonnaies auch erfinden.
Ja, ja, da gibt es ja mittlerweile ja Tracker, so Tags.
Stimmt.
Aber tatsächlich solche Sachen sind eben robuster und sind eben starke Sicherheitsmaßnahmen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ohne jetzt irgendeinem Medizinproduktehersteller damit Geschäft machen zu wollen, einfach nur aus Sicherheitsaspekten. Ich frage mich, wie lange es dauern muss, bis wir irgendwann sagen, in Deutschland sind Magensonden und Enteralia nur noch mit dem NFIT-System zugelassen.
Ich dachte, das wäre tatsächlich auch schon so.
Das ist noch nicht der Fall, meiner Erkenntnis nach. Wenn das der Fall ist irgendwann, dann werde ich da eine Apfelschorle aufmachen und drauf anstoßen. Aber das ist tatsächlich noch nicht der Fall. Aber es wäre zum Beispiel eine Maßnahme, mit der man diesen falschen Applikationsweg tatsächlich nahezu ausschalten könnte. Da müsste ich mir ja schon irgendeinen Adapter basteln oder irgendwas anderes manipulieren, damit ich das hinkriege. Genauso wie ich es eben nicht schaffen kann, in einem Benziner Diesel zu tanken. Geht nicht. Und genau, also leider Gottes ist das Gesundheitswesen nicht voll von solchen Beispielen. Es geht nicht an jeder Stelle, so ein Pokayoke-System einzuführen. Aber da, wo es möglich ist, da denke ich, würde tatsächlich eine Regelung Sinn machen, zu sagen, es hat bitte verpflichtend zu sein, weil wir wissen, dass eine versehentliche Fehlgabe in den falschen Applikationsweg schon tödlich sein kann. Und es leider Dutzende Fallbeispiele gibt, die auch in die Presse gegangen sind, die auch zu Gerichtsverurteilungen geführt haben, wo genau diese Fehlapplikation tatsächlich Menschenleben gekostet hat. Das wäre eine vergleichsweise einfache Maßnahme, mit der man eben diesen Fehler eliminieren kann. Zumindest diesen einen. Und das sind eben auch die Überlegungen, die man hat. Es gibt immer mal wieder so Aktionen, möchte ich sie nennen, von Führungskräften, die dann so E-Mails schreiben. So aus gegebenem Anlass möchte der darauf hinweisen, dass. Ja. Da hört es bei mir schon auf. Ja. Ich hatte mal eine ZIRS-Meldung, da gab es tatsächlich die Antwort, aus gegebenem Anlass möchten wir darauf hinweisen, dass bei beatmeten Patienten Vorsicht zu walten hat.
Ach so.
Und da stelle ich mir jetzt jemanden, der 10, 20, 30 Jahre auf Intensivstation gearbeitet vor, der sich plötzlich auf die Stirn schlägt und sagt, endlich sagt es mir mal einer. Ja? Also das ist nicht nur wirkungslos, das ist kontraproduktiv. Das schadet. Ja. Das schadet und das frustriert Leute. Und das ist auch für mich einfach so ein Zeichen von Hilflosigkeit, dass ich eben diese Diagnostikmaßnahmen, die man dann braucht, okay, es ist was passiert, lass uns eine Root Cause Analysis machen. Oder wenn es schlimmer ist, lass uns ein London-Protokoll machen. Das, was meine Studierenden zum Beispiel bei uns im Seminar Qualität und Patientensicherheit auch lernen, dieses Handwerkszeug, dass das dann nicht gemacht wird, sondern dass dann irgendjemand einfach eine E-Mail raushaut und sagt, bitte alle das nächste Mal besser aufpassen. Ja, das ist erstens nicht zielgerichtet und vor allem erklärt das eine entscheidende Frage nicht. Es erklärt nämlich nicht, warum hat es sich denn in diesem Moment gut angefühlt, so zu handeln. Also niemand von uns geht doch aus der Tür heraus, vergisst wissentlich seinen Schlüssel und sagt, heute will ich mal den Schlüsseldienst rufen. Ja. Sondern sie merken es erst, im schlimmsten Fall, wenn, zwar in dem Moment, wenn die Tür ins Schloss gefallen ist. Oh,
ja.
Oh, Mist. Mhm. Ja? So. Das heißt, in dem Moment, wo sie durch die Tür gehen und die Tür zumachen, fühlt es sich gut an.
Mhm.
Ja? Und das, die Frage, die man sich ja stellen muss, ist, warum hat es sich für die Leute, denen ein Fehler passiert ist, in diesem Moment gut angefühlt, so zu handeln?
Mhm.
Ja? Es sei denn, ganz seltene Ausnahme, es handelt mal jemand böswillig. Aber das ist wirklich die absolute Ausnahme.
Mhm. Ja? Und das lässt sich ja auch nicht vermeiden. Also das ist,
ja, da lässt sich dann vermeiden, dass man sagt, das darf nicht 2 oder 3 oder 100 Mal passieren, sondern nach dem 1., 2. Mal muss man schon entsprechend so hingucken, dass man gegebenenfalls jemandem das Handwerk legt. Hätte ich, wenn ich gewollt hätte, jemanden auf Intensivstation in meiner Zeit umbringen können? Leider ja.
Mhm.
Ja. Aber spätestens dann, wenn das beim 3., 4. Mal passiert und die einzige Gemeinsamkeit ist, dass ich in der Schicht war, spätestens dann muss man dem hellhörig werden und muss man hingucken. Deswegen gehört ja auch zum Beispiel jeder ungeklärte Todesfall wirklich aufgeklärt und untersucht, damit man eben das sehen kann. Ja? Das ist ähnlich wie bei den Brandserien, wenn man irgendwie ein Feuerteufel irgendwo rumgeht und ein Mensch von der Freiwilligen Feuerwehr XY ist jedes Mal der Erste am Einsatzort.
Ja.
Wer hat das Feuer gelegt? Fragezeichen.
Ja, ja.
So, das ist einfach Empirie. Ja? Das, ist, das ist sozusagen dann, das heißt nicht immer, dass es derjenige sein muss, aber in 80%, 90%, 95% der Fälle ist das
Wahrscheinlichkeit
so. Ja, und da heißt es dann auch hingucken. Aber bei den anderen ist es eben zu fragen, warum hat es sich gut angefühlt und wie können wir das System so gestalten, dass es den Menschen so schwer wie möglich gemacht wird, Fehler zu begehen. Weil niemand will diese Fehler begehen.
Mhm.
Und auch ich habe schon versucht, nachts um 3, als wir ein Narkosegerätwechsel während einer Operation machen mussten, können Sie sich vorstellen, mit das Ätzendste, was man in der Anästhesie machen kann, bei einer schwierigen Narkose, Kindernarkose, bei einem defekten Narkosegerät im laufenden Betrieb, die Geräte umstöpseln.
Hey.
Das war Anspannung pur, Adrenalin pur. Und ich habe tatsächlich 2 versucht, einen Sauerstoffanschluss in eine Druckluftleitung zu stecken. Und bin nur deswegen aufgehalten worden, weil das eine sechseckig und das andere viereckig ist. Und habe dann gemerkt, nachdem es nicht geht, oh, das wäre jetzt irgendwie ganz schlecht gewesen.
Ja.
Und habe dann den richtigen Konnektor gefunden. Aber da hat mich auch nur die Technik, die auch nachts um 3 unerbittlich ist und einfach sagt, nein, du kommst hier nicht rein mit dem Stecker, hat mich davor bewahrt, eben einen schweren Fehler zu machen, der möglicherweise für das Kind danach tödlich ausgegangen wäre. Das Kind hat die Operation gut überlebt. Wir waren danach alle fix und fertig. Ja, weil sowas mal im laufenden Stress. Betrieb zu erleben, das ist Stress pur.
Ja, glaube ich.
Aber da hat mir dieser Wandanschluss zum Beispiel wirklich auch den Allerwertesten gerettet, dem Kind, weil er einfach so designt war. Also Sicherheit bei Safety by Design, Sicherheit durch bestimmtes Design, ist tatsächlich die stärkste Maßnahme, die man sich vorstellen kann. Papier ist geduldig und ist maximal die Voraussetzung. Also stellt sich bei mir auch die Frage, wie irgendwann man möglicherweise mit technischen Hilfsmitteln eben gucken kann, dass Zählkontrollen automatisiert werden oder dass eben auch Seitenverwechslungen irgendwie so erkannt werden, dass man wirklich sagt, notfalls geht da ein Alarm an oder was auch immer, dass man nicht das falsche Bein oder den falschen Patienten operiert. Ja, also so ein RFID-Chip im Patientenarmband beispielsweise, da sagen jetzt einige wieder Datenschutz und Überwachung. Im OP wäre es tatsächlich für mich ein Patientensicherheitsindikator, dass man das hinbekommt und eben aber auch sich immer noch nicht auf die Technik zu verlassen, sondern auch immer noch hinzugucken. Weil ich kann ja auch Herrn Müller haben, der das Armband von Frau Meier
hat,
sozusagen. Und da diesen Check zu machen, und das fängt mit einfachen Fragen an, nicht, ja, sagen Sie mal, Sie sind doch die Frau Müller, ne? Dann haben Sie vielleicht schon jetzt eine Dormicum-Tablette intus und sagen, ich interpretiere das
mal. Ich will einfach noch weiter.
Ja?
Ja.
So, sondern zu sagen, wie ist denn Ihr Name, wie ist denn Ihr Vorname, wir sind hier unter uns, verraten Sie mir bitte auch noch Ihr Geburtsdatum. Ja? Und das ist auch keine 100,0%ige Sicherheit, aber dass Sie mir dann aus Versehen oder aus Vorsatz den falschen Namen und das falsche Geburtsdatum sagen, das ist doch wirklich sehr, sehr unwahrscheinlich.
Absolut.
Ja? Und allein durch eine ganz einfache offene Frage und nicht eine geschlossene Frage. Sie sind doch der Herr so und so. Ja, kann ich entsprechend Sicherheit erzeugen. Das kostet nichts, es kostet mich auch keine Minute mehr meiner Arbeitszeit. Aber das sind so Punkte, die, wenn sie nachts um drei abgerufen werden, halt wirklich auch einfach Sicherheit erzeugen, die dann eben auch gelernt werden müssen und die dann auch eingefordert werden müssen. Also wenn jemand anderes zum Beispiel in die Abteilung kommt, Berufseinsteiger oder jemand wechselt die Abteilung, dass man ganz klar sagt, so, du kommst aus, was weiß ich, Berlin, Hamburg, München, sonst wie, du bist jetzt hier in Gummersbach. Hier in Gummersbach laufen die Dinge so, das ist unser Standard und so machen wir die Dinge hier. Ja? Weil man sieht ganz gut durch Studien, wenn jemand in eine Abteilung reinkommt mit hoher Sicherheitskultur, dann passt sich dieser Mensch unglaublich schnell dieser hohen Sicherheitskultur an. Es will ja niemand der Buhmann sein.
Ja.
Umgekehrt, wenn jemand mit einer hohen Sicherheitskultur in eine Abteilung kommt, in der die desolat ist, dann passt man sich natürlich auch nach unten an. Das will ja niemand der Streber oder Nestbeschmutzer sein. Das heißt, wenn wir sozusagen es schaffen, gute Sicherheitskulturen in den Kliniken zu etablieren. Ich komme aus einer Klinik, da war für damalige Verhältnisse die Sicherheitskultur schon sehr, sehr hoch. Ich war sehr dankbar, dass ich in dieser Klinik arbeiten durfte. Ja? Und andere, die aus anderen Kliniken kamen, haben wir teilweise so ein bisschen auf dieses Niveau angehoben. Ja? Was aber völlig normal war und völlig okay. Wenn wir das schaffen, dann können wir auch vieles von den Unwägbarkeiten, die das Leben halt mit sich bringt oder die auch so einen Beruf mit sich bringt, weil es ist nicht alles zu 100% planbar. Ein Notfall bleibt ein Notfall und wird immer stressig sein. Dann können wir diese unplanbaren Komponenten auch besser abarbeiten und kommen damit dann entsprechend besser zurecht. Und das wirklich proaktiv anzugehen und wirklich zu sagen, was sind denn in meinem Gebiet, in meinem Job, in meiner Einrichtung, in meiner Organisationseinheit, was sind denn die größten Risiken für die Patientensicherheit? Es müssen nicht die 100 größten Risiken sein, mir würden schon die 10 größten Risiken reichen. Da eine gute Szenarioanalyse zu machen, sich gemeinsam hinzusetzen, zu sagen, gut, was sind denn die größten Risiken? Wo stehen wir denn da? Ist das schon tragbar in der Form oder können wir das noch besser machen? Und wenn ja, mit was sollten wir das besser machen? Und vor allem, was sind die Ursachen, warum passiert es denn? Ja? Weil wenn ich ein Warum habe, dann kann ich auch eine Maßnahme dafür finden. Das lernt man, wie gesagt, über das klinische Risikomanagement. Da sind klinische Risikomanagerinnen und Manager in allen Kliniken ja mittlerweile weitgehend vorhanden. Die natürlichen Freunde der entsprechenden Abteilungen. Man muss sich halt gemeinsam an einen Tisch setzen mit Kaffee und von mir aus auch mit Keksen und gucken, wie lange es dauert, bis man eine gemeinsame Lösung findet. Der Weg ist da manchmal auch das Ziel. Man kriegt ein gemeinsames Risikoverständnis und kann dann eben wirklich nachhaltige Lösungen implementieren und nicht sagen, wir brauchen dann noch eine Arbeitsanweisung mehr oder wir brauchen dann noch eine Rundmail mehr oder noch eine Schulung, wo jeder nur die Augen rollt und sagt, oh mein Gott.
Ja, verstehe ich.
Absolut. Weil Schulung ist gut für Wissensmangel, aber wenn wir zum Beispiel in eine Überforderung kommen oder wenn da zwei gleich aussehende Dinge nebeneinander stehen, da brauche ich keine Schulung, da brauche ich eben andere Maßnahmen. Ja? Und wir kennen im QM häufig nur diesen heiligen Dreiklang Schulung, Audit, Dienstanweisung. Ja, aber jetzt nehmen wir das Beispiel, ich bin übermüdet. Hilft mir da eine Schulung? Nein. Hilft mir da, dass jemand irgendwie guckt, wie ich meine Arbeit mache? Nein. Hilft mir da, dass ich irgendwas unterschreibe? Ich darf nicht müde sein? Natürlich nicht. Ja?
Da brauche ich einfach den doppelten Boden.
Ja, und wenn ich halt gucke, als Ärzte sind nach wie vor die einzige Berufsgruppe, die sich selber erlaubt, 24 Stunden am Stück zu arbeiten. Betriebsmedizinisch würden wir niemand anderem, keiner Berufsgruppe, kein Busfahrer, kein Piloten, keinem niemanden erlauben, 24 Stunden am Stück zu arbeiten. Dann ist es auch an der Zeit, irgendwann zu erkennen, dass man in Stunde 20 eben nicht mehr so performt wie in Stunde 3. Und dass hoffentlich irgendwann auch diese 24-Stunden-Dienste, die eben in vielen Bereichen alles andere als Bereitschaft sind, sondern wo man einfach durchschafft. Wenn man Glück hat, darf man einmal aufs Klo und darf was essen, dass das einfach der Vergangenheit angehören muss. Ja? Weil wir sind genauso wenig wie andere unfehlbar. Und wenn man nach 24 Stunden mit dem Auto nach Hause fährt, dann ist man sogar noch ein Verkehrsrisiko, weil man eben eine Reaktionszeit hat, als hätte man ein, zwei Bierchen zu viel getrunken. Und wie gesagt, ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, in den Berufsgruppen auch zu erkennen, dass wir eben auch nur Menschen sind, dass wir eben auch unsere Limits und Grenzen haben und die einfach anzuerkennen und dem zu sagen, für sich selbst zu sorgen und auch zu sorgen, dass es einem selbst gut geht, ist mindestens genauso wichtig, wie gut für die Patienten da zu sein. Weil wenn ich selber zum Beispiel nicht fit bin oder ausgebrannt bin, dann kann ich natürlich auch nicht so gut für meine Patientinnen und Patienten da sein, wie ich möchte.
Das macht absolut Sinn.
Ja, im Flugzeug hört man, im Falle eines Druckverlustes ziehen Sie bitte zuerst Ihre Maske auf Mund und Nase und dann helfen Sie Kindern oder anderen. Ja, und genauso muss es eigentlich in der Medizin auch sein, dass man sagt, nur gesunde Pflegekräfte, nur gesunde Ärztinnen, Ärzte, nur gesunde Hebammen, Rettungssanitäter nehmen Sie jede andere Berufsgruppe auch. Nur die können letzten Endes
am Patienten
sich arbeiten.
Mhm. Ja, super spannend. Sie sprachen jetzt gerade über die 10 häufigsten Risiken, wo man sich mal hinsetzen soll in der Klinik.
Ja. Und jedes Klinikum hat halt auch andere Risiken, weil jedes Haus hat eine andere Kultur. Also ich bin schon oft gefragt worden, Herr Strammertz, was sind denn die 10 größten Risiken? Und dann machen wir die. So ein Muster-Risikohandbuch.
Ja.
Gibt's einfach nicht, weil die Rahmenbedingungen überall anders sind. Klar, jeder hat was mit dem Thema Hygiene, jeder hat was mit Thema Medizinprodukte, jeder hat was mit Thema Arzneimittel. Aber wo genau das Problem liegt und wo dann auch die individuelle Lösung für dieses Haus liegt, das müssen durch angestrengtes Nachdenken halt die Beteiligten, da muss man eben auch die Beteiligten zusammenholen, gemeinsam ausdiskutieren, manchmal auch ausfechten, ja, und dann eben eine gemeinsame Lösung dafür finden. Da könnte ich als externer Experte mir gar nicht anmaßen zu sagen, hier im Haus so und so ist es so und so, oder ja, sondern das muss aus dem Haus selber kommen, die ihre Prozesse, die ihre Kultur, die ihre Pappenheimer kennen und die auch wissen, was können wir hier umsetzen, um es sicherer zu machen. Dazu ist es zu komplex und zu individuell, als dass man mit so einer One-Size-Fits-All-Lösung kommen kann. Das Einzige, wo ich sagen würde, One-Size-Fits-All ist, verwechslungssichere Konnektoren sollten gesetzlicher Standard werden.
Ja, macht Sinn. Ich frage es trotzdem. Wo sind denn auch wenn wir jetzt in Deutschland noch keine Never-Event-Liste haben, die gibt es in UK und...
Wir haben eine Never-Event-Liste. Tatsächlich, ich hatte diese große Ehre zusammen mit Heidemarie Hespe-Seeberg in meiner Zeit beim Aktionsbündnis Patientensicherheit tatsächlich eine Never-Event-Liste zu erstellen. Die ist auch dort kostenlos abrufbar auf der Homepage. Wir haben aber noch kein Register, das daraus entsteht.
Ah, okay.
Also wir haben auch ganz viele Handlungsempfehlungen dazu. Die Fachgesellschaften wie das Aktionsbündnis Patientensicherheit oder die Gesellschaft für Qualitätsmanagement der Gesundheitsversorgung kostenlos zum Download anbieten. Also auch da wenig Erkenntnis.
Aber keine Meldepflicht. Okay,
verstehe. Aber keine Meldepflicht. Und ich bin ja Versorgungsforscher, als Patientensicherheitsforscher. Aus Versorgungsforschungssicht wäre es eben wichtig, dass es anonymisierte oder anonyme Meldungen gibt, indem man aber möglichst detailliert weiß, wie ist das zustande gekommen, nicht nur einfach zählt, Seitenverwechslung, so eine Strichliste, drei. Ja, das bringt mir wenig. Aber zu sagen, was sind dahinter die gemeinsamen Fehlerketten, dass wir besser verstehen, wie der Ablauf eines solchen Fehlers war, um irgendwo an einem bestimmten Schritt reingrätschen zu können und zu sagen können, und da schneide ich die Fehlerkette ab mit einer bestimmten Maßnahme,
was sind wiederkehrende
damit sowas
Muster?
Nicht mehr nochmal passiert. Aber wir müssen erst diesen Ablauf verstehen, was passiert ist, damit wir geeignete Maßnahmen bringen können. Und das Zweite ist eben, dass man auch eine Diskussion normalisiert, indem man sagt, ja, es sind seltene Komplikationen, ja, sie betreffen auch Patientinnen und Patienten, ja, sie kommen aber momentan noch vor. Und wir müssen eben dran arbeiten, möglichst für jeden dieser Never-Events oder für die meisten wirklich starke Maßnahmen zu entwickeln, also Sicherheitsbarrieren, die wirklich auch nachts um drei, auch wenn man müde ist, auch wenn man hungrig ist, greifen. Und wir müssen natürlich versuchen, die Bedingungen so zu verbessern, dass man im Idealfall gar nicht mehr hungrig ist. Weil Hunger ist so ein Punkt. Hier stehen Gummibärchen zum Beispiel. Die Gehirnzellen brauchen Zucker. Das lernt man im ersten Semester Anatomie. Und ohne Zucker funktionieren Gehirnzellen nicht. Also wenn mein Blutzuckerspiegel langsam aber sicher in einen kritischen Wert kommt, dann treffe ich Fehlentscheidungen, weil hier oben einfach nicht mehr genügend Energie ist. Ganz, ganz einfache Geschichte. Ja? Das heißt, jemanden, der eine kritische Prozedur macht, der sollte nicht hungrig diese Prozedur machen. Das heißt, sowas wie, ich kriege, wenn ich einen 24-Stunden-Bereitschaftsdienst habe, eine Mittagspause oder jeder achtet darauf, dass jeder auch mal was zu Abend gegessen hat, wann auch immer das sein wird. Ich gehe gar nicht darum, dass ich sage, ich will um Punkt 20 Uhr Abendbrot machen, aber dass man zumindest die Chance hat, auch mal was zu essen, ist eben nicht nur so nice to have oder irgend so ein New Age Mist, sondern es ist tatsächlich eine knallharte Patientensicherheitsmaßnahme, damit man weiterhin
gute Entscheidungen trifft.
Performen kann, leisten kann. Ja? Und das gehört muss einfach dazugehören. Das hilft dann die wenigen Situationen, die man eben nicht wegdrücken kann. Ich bin ja gelernter Notarzt auch, also ich komme zum Verkehrsunfall und dann sind da 4 verletzte Personen. Könnte man jetzt sagen, besser wäre nur eine. Ja?
Ja.
Ist aber so, muss ich mit leben können. Muss ich damit, dass ich die Situationen, die wir nicht beherrschen, kontrollieren können und wo wir keinen Einfluss darauf haben, dass wir die gut meistern, indem wir alles das, was als vermeidbar gilt, nämlich hungrig in einen 24-Stunden-Dienst zu gehen oder gehen zu müssen, dass man das einfach entsprechend ausklammern kann und dass man eben guckt, sich so gut um die Leute zu kümmern, dass sie eben die Leistung auch abrufen können. Das ist ja ähnlich wie beim Fußballspieler, da sprechen wir auch von Belastungssteuerung. Der würde ja auch nicht sagen, ach, Physiotherapie brauche ich nicht. Ach, ich gehe jetzt in ein fremdes Stadion mit 80.000 Leuten. Ich muss mich da jetzt nicht mental drauf vorbereiten. Es wird schon irgendwie.
Wir sind wieder beim Fußballthema.
Ja, ich gehe nochmal am Abend vorher feiern und so weiter. Nein, aber also nur als Analogie. Niemand würde darauf kommen und würde sagen, da müssen die Leute doch auf ihre Gesundheit achten.
Ja.
Ja, das Fitnesstraining, was ein Formel-1-Rennfahrer machen muss, um seine Nackenmuskulatur zu stärken, dass es ihn bei den G-Kräften nicht irgendwie das Genick bricht, das ist auch klar. Ja? Ja. Oder ein Pilot sollte möglichst auch nicht irgendwie einen Tag bevor er einen Langstreckenflug hat, am Ballermann noch irgendwie Sangria einmal saufen. So, ja?
Besser nicht.
Würde, besser nicht, ne? Besser sagt nicht. Jeder sofort besser nicht. Ja.
Ja.
Ich habe es aber teilweise erlebt, dass wirklich kritisiert wurde, dass Ärztinnen und Ärzte gesagt haben, ich bin krank, ich muss mich krank melden. Ja, aber wer soll denn dann die Patienten versorgen? Ja, jemand anderes, aber krank kann ich eben auch nicht das machen.
Absolut.
Beim Piloten, der sagt, ich bin krank, wird niemand sagen, jetzt musst du aber trotzdem da den Flieger fliegen. Also, wie gesagt, ich fordere jetzt da gar nicht irgendwie bessere Bedingungen für Gesundheitsfachpersonal als in anderen Branchen. Aber man muss ehrlicherweise sagen, gerade weil es da um Leben und Tod geht und das so verantwortungsvoll ist, muss man sagen, sollten die zumindest die gleichen Rechte bekommen, wie alle anderen ohnehin schon haben.
Macht Sinn.
Ja? Also zumindest das sozusagen, glaube ich, muss man einfordern können. Und zwar auch ohne Kompromisse. Weil ehrlicherweise das Argument, ja, dann leidet die Patientenversorgung drunter, das stimmt ja nicht. Das ist ein Trugschluss. Ganz im Gegenteil, die Patientenversorgung wird davon profitieren. Mhm. Ja? Wenn wir uns da nicht mehr selbst verausgaben und wenn wir auch als Gesundheitsfachberufe lernen, besser auf uns selbst zu hören, weil ganz ehrlich, als Arzt oder Ärztin sind wir auch die schlechtesten Patienten.
Hm.
Ja, also Selbstfürsorge ist nichts, was sie von mir sozusagen lernen können. Da bin ich auch kein gutes Vorbild drin, weil wir eben anders sozialisiert wurden. Wir wurden immer sozialisiert sagen, der Patient ist der krank ist, du bist der gesund ist.
Mhm.
Ja, und mit diesem Credo kann man eine ganze Zeit lang ganz gut auskommen. Aber auch wir sind letzten Endes ab und an Patienten und müssen da die Seiten wechseln. Und insofern ist es eben ganz gut und manchmal auch für den einen oder anderen Kolleginnen und Kollegen heilsam, wenn sie mal die Seiten wechseln müssen und einfach mal sehen, was das bedeutet.
Ja. Das zum Thema Risiken.
Ja.
Was sind denn jetzt einfach mal die 10 größten Risiken, denen man in Deutschland so als Patient
begegnen kann? Das willst du wissen,
ne? Ja, das will ich wissen.
Also, wie gesagt, ich werde jetzt nicht die 10 größten Risiken nennen können, und zwar einfach, weil es die so nicht gibt. Mhm. Es gibt Handlungsfelder, die sind wichtig. Also, was ganz klar wichtig ist, ein großes Handlungsfeld ist die Arzneimitteltherapiesicherheit. Also, dass der richtige Patient zum richtigen Zeitpunkt, in der richtigen Darreichungsform, unter den richtigen Bedingungen das richtige Medikament bekommt. Ja? Das ist gar nicht so trivial, wie sich's anhört. Wir haben natürlich das ganze Thema Infektionsschutz, Hygiene. Ja, es fängt an bei nosokomialen Infektionen. Händehygiene, wissen wir seit Semmelweis, dass Händewaschen Leben rettet und zwar massiv. Immer noch ein großes Problem, auch institutionell. Wenn man sich überlegt, dass eine durchschnittliche Pflegekraft pro Schicht 2 Stunden Nettoarbeitszeit dafür verwenden müsste, sich die Hände zu desinfizieren und Einwirkzeiten zu beachten.
Ach krass.
Dann muss man einfach mal sagen, wenn ich dann eine 1:20 Betreuung habe, wo soll das denn herkommen?
Mhm.
Ich bin ja nicht in einem Wurmloch irgendwie im Aufenthaltsraum und kann die Zeit dehnen, sondern ich habe nur ein gewisses Zeitkontingent und ich muss auch alle Patienten versorgen. Dann ist nicht mehr die Pflegekraft diejenige, die einfach die Regeln nicht befolgt, sondern dann sind die systemischen Bedingungen so, dass man sagen kann, das kann gar nicht funktionieren.
Mhm.
Und andere Länder wiederum haben dann andere Pflegeschlüssel.
Mhm.
Ja? Dann das Thema Sepsis zum Beispiel. Also Sepsis zum einen, wie sie therapiert wird, das geht mittlerweile relativ gut und leitliniengerecht in vielen, vielen Krankenhäusern. Mhm. Aber das Erkennen von Sepsis als Notfall, also dass Sepsis ein genauso großer Notfall ist wie zum Beispiel Schlaganfall oder Herzinfarkt. Das ganze Thema Medizinprodukte. Ich habe einen meiner Lieblingscafés, gibt so ein altes Schild noch so in Sütterlin, ja, aus der Reichsbahnzeit. Lass die Finger von Maschinen, die du selbst nicht kannst, bedienen. Das gilt heute auch noch.
Ja.
Und da die Mensch-Maschine-Interaktion immer komplexer werden, wir sprechen mittlerweile von Sprachsteuerung im OP, von AI, die uns hilft, Röntgenbilder und so weiter und so fort. Ja. Bedeutet das natürlich, dass eine gewisse Zeit eben in das Training und in die Einweisung und auch die Auffrischung investiert werden müssen. Also ich habe als Anästhesist ja unglaublich viele Geräte zu bedienen gehabt und manche von diesen Geräten aber nur einmal alle 3 Jahre. Man kann von mir nicht erwarten, dass die Schulung von vor 4 Jahren mich dazu befähigt, 3 Jahre später das Gerät unter sicheren Bedingungen bedienen zu können. Da muss es auch mal möglich sein zu sagen, sorry, ich brauche da eine Auffrischung.
Ja.
Ja? Mhm. Also dieses Speak Up zum Beispiel. Ganzer Bereich der Medizinprodukte. Das sind alles große Handlungsfelder. Großer Bereich Kommunikation. Ja, nimm ihn durch, ich hab ihn sicher. Ach nee, das war der Spätdienst. Ja, das andere links. Also das, was ich denke, sage ich noch nicht. Das, was ich sage, hört der andere noch nicht. Das, was der hört, prozessiert er noch nicht. Was der prozessiert, setzt er noch nicht um. Erst wenn er das umgesetzt hat, ist das, was ich gedacht habe, auch wirklich dort angekommen. Also ganz viele Sollbruchstellen. Wie kommunizieren wir sicher, gerade in kritischen Situationen? Wie nutzen wir alle Ressourcen? Stichwort Crew Resource Management, Simulation. Wie üben wir kritische Situationen? All das ist, steckt noch in den Kinderschuhen. Also nicht, dass es keine guten Simulationszentren gibt. Es gibt hervorragende Simulationszentren in Deutschland. Aber dass das wirklich verpflichtend wird, so wie für Piloten oder wie für Lokführer von ICEen oder wie für Personal von Atomkraftwerken. Die haben 10% ihrer Arbeitszeit für Sicherheitsunterweisungen verbrauchen müssen. Ja? 10% wäre sicherlich in der jetzigen Situation erstmal schwer zu fordern, aber dass man einmal im Jahr in den Simulator geht und mal einen kritischen Zwischenfall macht, den in Ruhe bespricht, nochmal anhält, nochmal neu macht, das wäre sicherlich nicht zu viel. Und das würde auch, wenn man sich die Fallpauschalen anguckt, pro Fall sicherlich nicht 10 Euro ausmachen, sondern wahrscheinlich mit 50 Cent bis einem Euro pro Fall hätte man dieses ganze Thema auch erledigt, wenn man das entsprechend abbildet. Ja? Und wie gesagt, im Flug zahle ich meine Sicherheitsgebühr und zahle ich die Simulationsflüge der Piloten mit. Im Zugticket genauso, beim Strompreis genauso. Wieso nicht dann auch hier bei unseren Fallpauschalen, egal wie das Entgeltsystem aussieht, man muss es halt einfach einfordern und dann einpreisen. Als etwas, was einfach als normal dazugehört. Das ist es bislang noch nicht. Das sind so die Handlungsfelder, die mir jetzt spontan einfallen würden, die, ich schätze mal, so 80% abdecken. Ja, Fehldiagnosen ist noch ein Punkt. Also, dass ich zum Beispiel gedanklich falsch abbiege, weil ich Entscheidungen falsch treffe, weil ich mir bestimmter gedanklicher Stolperfallen nicht bewusst sind, in die wir immer wieder reintappen. Und ansonsten eben auch Spezifika. Zum Beispiel gibt Kliniken, die sind im Pavillonsystem, also räumlich getrennt. Okay. Veraltete Infrastruktur. Ja, Telefone, die nicht funktionieren oder Piepser, die in bestimmten Bereichen nicht funktionieren. Solche Spezialfälle. Nachfolgeregelungen, dass man irgendwann mit 65 plötzlich erkennt, huch, wir haben keinen Strahlenschutzbeauftragten mehr, weil der ist in Rente. Ja, das ist jetzt nichts, was irgendwie plötzlich über einen zum nächsten Ersten hereinbricht, sondern das ist absehbar. Aber da stellt sich auch die Frage, wie zum Beispiel im Personalmanagement Qualifikationen nachgehalten werden, dass man sieht, Achtung, da geht demnächst jemand, der ist alleiniger Wissensträger, geht in den wohlverdienten Ruhestand. Wir müssen rechtzeitig jemand Neuen dafür qualifizieren, um die Qualifikation nahtlos weiter abbilden zu können. Ja? Okay. Und das ist ja, das Strahlenschutz ist ja nur eine von 100 verschiedenen Sachen. Also wie können wir es schaffen, dass wir sozusagen auch da einen nahtlosen Übergang hinbekommen, dass sozusagen das von Generation zu Generation weitergegeben wird und nicht mit dem Ausscheiden einer einzelnen Person. Kann ja auch mal sein, dass dem eine Kokosnuss im Urlaub auf den Kopf fällt oder so. Ja. Oder der einfach sagt, er gewinnt im Lotto und er kommt nicht mehr. Ja. Dann muss es ja trotzdem weitergehen. Also sowas ist dann zum Beispiel, sind dann Sachen, da geht dann Patientensicherheit sehr tief auch in administrative Bereiche, wie zum Beispiel Human Resources, also Personalführung rein. Und aber wo genau sozusagen, wie gesagt, der Knackpunkt liegt,
ist Haus individuell.
Ist in jedem Haus individuell. Und ich glaube auch, dass der Weg in gewisser Weise das Ziel ist, weil wenn man sich sozusagen auf die Reise macht und gemeinsam auch mal gegenseitig teilt, was sind denn meine Risiken, die ich sozusagen so sehe? Warum siehst du das so? Warum siehst du das so dramatisch oder so häufig vorkommt? Und sich wirklich dann austauscht, auch über Berufsgruppen übergreifend, dieses gemeinsame Risikoverständnis entwickelt, dann hat man entsprechend die Möglichkeit, auch wirklich fundiert dran zu arbeiten. Es fängt eben immer mit dem Verstehen an. Und wenn ich dann zum Beispiel zu einem Aufsichtsrat gehe und sage, ich brauche so und so viel Euro für eine Maßnahme, dann glaube ich sehr häufig, dass das Nein, das man dann gegebenenfalls kriegt, nicht daher rührt, weil die sagen, Patientensicherheit ist unwichtig, sondern weil da viele Entscheidungsträger sind, die gar nicht verstehen, um was es eigentlich geht, die diese Komplexität gar nicht verstehen. Also in Aufsichtsräten, will jetzt nichts gegen dieses Gremium sagen, da sitzen ja teilweise Sparkassendirektoren, Geistliche je nach Trägerschaft oder der Landrat oder Minister, also Leute, alles honorige Menschen, die natürlich Unternehmen beaufsichtigen können, die aber von Gesundheitsversorgung per se erstmal gar nicht wirklich eine Ahnung haben. Und ich habe viele Führungskräfte erlebt, die Nein gesagt haben, wo im Nachhinein rauskam, der Mensch hat nur Nein gesagt, weil er nicht verstanden hat, worum es geht. Und dann sind wir als Menschen ja erstmal vorsichtig und sagen, wenn ich nicht weiß, worum es geht, bin ich erstmal
dagegen,
zurückhaltend oder dagegen. Ja, ich soll ja auch keine Risiken eingehen, die ich nicht kalkulieren kann. Und mit dieser bildhaften Beschreibung einer Szenarioanalyse, die genau in laienverständlicher Sprache auch zeigt, wo ist unser Problem und warum brauchen wir jetzt die und die Maßnahme, damit wir das Problem in den Griff kriegen, kann ich diese Leute ja ins Boot holen und sagen, hier, Ich weiß, zu Ihnen kommen 100 Leute pro Tag, jeder will Geld, Zeit und Aufmerksamkeit. Das sind die Dinge, die wirklich für uns die wichtigsten sind. Lassen Sie uns daran arbeiten. Und dann nehmen Sie aus den 10 Risiken, nehmen Sie vielleicht 1 oder 2 Großprojekte pro Jahr. Mhm. Weniger, aber gescheit umgesetzt ist mehr. Ja? Mhm. Das dauert dann auch seine Zeit. Ein anderes Problem ist natürlich auch, dass solche Maßnahmen eben Zeit brauchen. Also wenn Sie eine Führungskraft haben, die weiß, in einem Jahr bin ich weg, weil ich den nächsten Schritt gehe, dann werden Sie den schwerlich für einen 3-, 5-, 10-Jahres-Projekt gewinnen können, weil die Person möglicherweise weiß, naja, das rote Band schneidet ein anderer durch.
Ja.
Ja? Und gerade wenn man so eine Führung hat, die auf diese berühmten Low-Hanging Fruits oder Quick Wins oder wie es im Bullshit-Bingo heißt, ja, ab ist, dann kann man langfristigere Maßnahmen schwerlich bis gar nicht umsetzen. Weil, wie gesagt, solche Maßnahmen, wir machen ja schon seit 10, 15, 20 Jahren QM. Die einfachen Probleme haben wir alle schon gelöst. Ja, die Low-Hanging Fruits sind weg. Mhm. Ja, jetzt sind sozusagen die hartnäckigen Probleme noch da, für die wir aber auch tiefgreifende Lösungen brauchen, die eben auch einen kulturellen Wandel teilweise brauchen, die mal 1, 2, 3 Jahre dauern. Mhm. Die Zeit muss man sich dann entsprechend auch nehmen. Nicht, weil es nicht wichtig ist, sondern weil man halt nachhaltige Lösungen braucht. Mhm. Ja, und wenn die Bretter dick sind, dann muss man halt so lange bohren, bis man durch ist.
Ja. Ja.
Und das eben ist in der kurzfristigen, also auf kurzfristige Planung ausgerichteten Krankenhauslandschaft, wo man ja teilweise nur noch in den nächsten Monat oder in die nächste Woche guckt und sehr, sehr viel Ungewissheit und Unsicherheit da ist und eben keine langfristige Planung und Perspektive, ist natürlich schwer zu vermitteln. Mhm. Aber im QM habe ich mal diesen wunderschönen Satz von einem Teilnehmer gehört, ist das auch ein Trugschluss? Der hat nämlich gesagt, naja, wir haben keine Zeit, den Zaun zu reparieren, weil wir müssen jeden Tag die Hühner einfangen. Ja, also irgendwann muss man sich schon mal überlegen, bei aller Kurzfristigkeit, was sind die langfristigen Maßnahmen, die wir brauchen, auch damit es uns in 5 oder in 10 oder in 50 Jahren noch gibt. Risikomanagement an sich ist ja darauf ausgerichtet, was darf mir nicht auf die Füße fallen, damit es mich in 5 Jahren, in 10 Jahren, in 100 Jahren noch gibt.
Mhm. Und aus diesem Hamsterrad einfach auch rauszukommen, ne? Weil wenn man die Hühner ständig nur einfängt, ist der Zaun immer noch kaputt und dann sucht man die in 10 Jahren noch auf dem Grundstück zusammen.
Ja, also ich meine, wenn die Hühner jetzt 1 oder 2 Tage sozusagen frei rumlaufen, wenn es einen Tag dauert, den Zaun zu reparieren, das ist halt dann so. Aber danach hat man eine nachhaltige Lösung entsprechend geschafft. Aus dem Hamsterrad oder aus dem Spannungsfeld kommt man wahrscheinlich nicht raus. Mhm. Aber es bedeutet dann auch, also ich nehme mal ein anderes Beispiel, wenn ich irgendwie, wenn die See rau ist und ich bin da mit meinem Boot irgendwie auf hoher See, dann brauche ich relativ gute Navigationsinstrumente, um zu gucken, wie komme ich da am besten durch den Sturm durch.
Mhm.
Zu sagen, oh, jetzt ist Sturm, ich mache die 3 Äffchen, das hilft nicht.
Mhm.
Ja? Also gerade dann, wenn es schwierig ist, gerade dann, wenn die Zeiten stürmisch sind, und das sind sie, unbenommen, gerade dann brauche ich sowas eben als einen Kompass, als eine Leitschnur, damit eben mir die Leute nicht über Bord gehen, also meine Fachkräfte abhanden kommen und damit das Schiff nicht in so große Schieflage kommt, dass es dann kentert. Ja, also es ist also kein Argument dagegen, so nach dem Motto, wir machen Patientensicherheit dann, wenn wir wieder einen freien Kopf haben, weil der freie Kopf kommt möglicherweise nie.
Ja.
Mhm. Ja, sondern wir machen es genau in dem Zeitraum,
wo es...
Was ich gelernt habe und als Ökonom, da darf ich kurz auf die dunkle Seite der Macht, es ist nie so, dass zu wenig Geld da ist. Es ist immer nur so, dass die Priorität nicht da ist. Denn eine ganz interessante Erkenntnis, die man hat, ist, ich habe schon mit Risikomanagern gesprochen von Krankenhäusern, die für eine einfache Präventionsmaßnahme keine 250 Euro bekommen haben. Dann kam es zur Katastrophe, dann hat es richtig geknallt, dann stieg schwarzer Rauch auf und auf einmal kam dann eine Krankenhausleitung ganz hektisch zu dem Risikomanager, wir müssen das jetzt aufarbeiten, was brauchen Sie? Zeit und Geld spielt jetzt keine Rolle mehr. Ja, wo man dann sagen muss, wenn jetzt Zeit und Geld keine Rolle mehr spielt, Klammer auf, weil es um den eigenen Stuhl geht, der gerade wackelt, dann muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich lieber einen Bruchteil dieses Betrags in die Prävention investiert. Weil das ist ja das Problem an der Prävention. Die verhinderte Katastrophe kann ich nicht messen. Ja?
Mhm.
Und solange nicht wirklich was passiert, setzt bei vielen dann so eine trügerische Selbstzufriedenheit ein, nach dem Motto, es ist ja nichts passiert, weil wir so gut sind. Und manchmal muss man sagen, es ist nichts passiert, weil ihr halt gerade Glück hattet. Aber wenn ihr so weitermacht, ist es nur eine Frage der Zeit, bis was passiert.
Mhm.
Und aus Schaden wird man klug, ist ja nicht umsonst sozusagen ein geflügeltes Wort.
Ja.
Wenn der Schaden dann eingetreten ist, ja, dann ist auch die Erfahrung da.
Ja.
Und Erfahrung ist ja das, was man gebraucht hätte, bevor etwas eingetreten ist.
Wie sagt der Kölner? Es hätte noch immer Jod hier gegangen.
Ja, aber das ist.
Ja, dann kann ich aber auch nur sagen, ja, das Kölner Stadtarchiv steht nun nicht länger schief. Ja.
Tatsächlich erleben wir das auch jetzt jetzt muss ich mal so ein bisschen auch die Brille dann wechseln. Ja. Wir so als Händler oder Hersteller hören halt oft das Feedback. Bei uns hat das noch nicht zu Problemen geführt oder wir hatten das Problem noch nicht.
Ja.
Wir haben ja auch diesen Podcast, weil wir auch die ein oder andere Lösung im Portfolio haben, die vielleicht Sachen sicherer macht. Wir stellen die vor, die wird dann auch verstanden, aber wird dann gesagt, ja, wir haben leider das Budget nicht und noch ist ja nichts passiert. 2 Jahre oder 1 Jahr später kriegt man dann den Anruf, jetzt ist was passiert, könnt ihr nicht nochmal kommen und uns das vorstellen. Dann ist auch auf einmal das Geld dann ganz egal. Ja. Keine Ahnung.
Und die Schadenssumme, die man dann entsprechend aufgewendet hat, hätte aber gereicht, um das Produkt 3 Jahre
absolut
zu bestellen. Oder?
Da fragen wir uns halt immer, wie können wir auch den Anwender, mit dem wir sprechen, was können wir denen an die Hand geben, um da halt auch vorher vielleicht Prozesskosten zu verstehen und nicht einfach nur die Sachkosten zu sehen und sagen, hey, die Lösung kostet jetzt 500 Euro, die haben wir nicht. Chef sagt nein, sondern vielleicht auch vorzurechnen. Also mit wem muss ich denn da sprechen, dass man genau das vermeiden kann?
Also für mich, in meiner Situation damals in der Stabsstelle Qualitätsmanagement, heute heißt es die Patientensicherheit und Qualität aus gutem Grund, gab es einen ganz einfachen Trick. In manchen Fällen, wir haben ja eine gute Presseabteilung, die immer nach Artikeln screent, also nicht nur was bei uns im Haus sozusagen über was berichtet wurde, sondern auch wenn irgendwo anders in der Bundesrepublik irgendein Bömmchen hochgegangen ist oder irgendwo ein Bildzeitungsartikel auf Seite 1 oder 3 über eine Gesundheitseinrichtung verfasst wurde. Ich habe bei manchen Fachrichtungen, ich sage jetzt auch nicht welchen, habe ich einfach diesen Artikel genommen, habe ihn ausgeschnitten, habe ihn in die Hauspost gesteckt, habe noch so ein Poster drauf gemacht, zur Kenntnisnahme und habe es dann dem jeweiligen Chefarzt, Chefärztin einfach kommentarlos zugeschickt. Ja? Und wie gesagt, das Beste ist immer noch, wenn man schon aus Fehlern lernen muss und es nicht zu 100% antizipieren kann, ist ja immer noch aus den Fehlern von anderen zu lernen.
Mhm.
Ja. Und wenn das dann sozusagen zu dem Lernen führt, dann muss man ja ganz ehrlich sagen, hatte der Fehler ja, den man nicht verhindern konnte, auch noch was Gutes.
Mhm.
Und in dem Zusammenhang sind mir noch von einem Vortrag von Sir Leon Donaldson, damals noch WHO-Patientensicherheitsbeauftragter, ist mir noch in Erinnerung die 5 tödlichsten Worte in der Medizin.
Oh, jetzt bin ich gespannt.
Mhm.
Ja, hat er mal einen Vortrag gehalten, war natürlich alles ganz toll und so weiter. Chefarzt hat ihn wohl noch in die Tiefgarage begleitet und nachdem er dann zur Verabschiedung die 5 Worte gesagt hat, wusste er, okay, das war heute für die Füße, den Vortrag hätte ich mir sparen können. Mhm. Dachte, das war alles toll und exzellent und so weiter, aber das kann uns nicht passieren.
Mhm.
Ja, oder das kommt bei uns nicht vor. Ja, wenn man mit diesem Mindset reingeht, dann ist man steht man mit dem Fuß eigentlich schon in der Schlinge. Ja, und es ist nur eine Frage, bis die irgendwann zuzieht und die Falle zuschnappt. Weil grundsätzlich alle diese Dinge, Hygieneprobleme, Seitenverwechslungen, Fremdkörper, die traumativ belastet werden, all das kann grundsätzlich in jedem Haus auf der Welt vorkommen. Also niemand ist immun davor, dass so ein Fehler passiert, weil wir arbeiten alle mit Menschen, wir kochen alle mit demselben Wasser.
Ja.
Und in High-Income-Countries, also in westlichen Industrienationen, sind die medizinischen Prozeduren und die Evidenz dahinter, die Leitlinien auch mehr oder minder dieselben. Dass die Unterschiede sind marginal. Ja? Mhm. Und insofern muss man davon ausgehen, und das wäre auch mein Plädoyer, ich meine, ich untersuche natürlich bestimmte Sachen ganz gerne als Forscher, auch in Deutschland, manchmal ganz ungläubig, weil dann alle Leute wie bei diesen Louis de Funès-Filmen sagen, und bei Ihnen ist es auch so, bei mir, ja, nein, doch.
Oh.
Ja? So. Und ich weiß nicht, ob man das aus rechtlichen Gründen hier reinschneiden kann, dann als
geht.
Aber grundsätzlich ist es so, wenn man überlegt, die kochen alle mit demselben Wasser, die haben alle mehr oder minder dieselben Bedingungen, die haben auch mehr oder minder dieselben Ausbildungsgänge und lernen dasselbe und dort passiert das auch überall, dann muss man davon ausgehen, dass es bei uns genauso ist. Und dieses, die Augen zutun oder zu sagen, na, wir leben ja im besten Gesundheitssystem der Welt, würde ich dringend widersprechen aus allen gesundheitsökonomischen Statistiken, die man sieht, ist ja auch kein Fatalismus, sondern heißt einfach nur, wenn man sich auf seinen Lorbeeren versucht auszuruhen, dann ist man eigentlich schon nicht mehr erstklassig, dann ist man schon zweit- oder drittklassig, wenn man sagt, wir lassen das einfach so laufen, ja, weil eben das System wird immer komplexer. Und diese Komplexität muss man adressieren und die kann man eben ganz gut adressieren. Ja, und versuchen es so zu gestalten, dass Systeme wirklich auch sicherer werden und dass man sich durch neue Systeme nicht unzumutbare Risiken einkauft.
Mhm.
Vielleicht um den nochmal ein bisschen Nachdruck. Sie merken ja, ich bin ja der mit den Zahlen.
Mhm.
Wir haben am Anfang mal über die ökonomischen Kosten gesprochen, die so entstehen in Deutschland. Gibt es so eine grobe Idee, wie viele vermeidbare Fehler passieren?
Ja, es gibt auch eine grobe Idee dazu. Also es gibt ja Studien aus dem angloamerikanischen Räumen, die wurden dann schon Anfang der 2005er, 6er Jahre extrapoliert auf Deutschland. Damals sagte man, es war eine ziemlich unwürdige Diskussion, wie ich finde, preschte dann, glaube ich, die AOK, was Wissenschaftliche Institut vor, und sagen 19.000 vermeidbare Todesfälle in Deutschland pro Jahr.
Todesfälle.
Kleinere Schäden natürlich wesentlich höher. Es ist wie so ein Pyramideneffekt. Das ist nur die Spitze sozusagen der Pyramide. Daraufhin, glaube ich, hat die Deutsche Krankenhausgesellschaft gesagt, das ist Unverschämtheit, es können höchstens 12.000 sein. So, wenn wir das mal in Relation sehen, wir haben 3.000 Straßenverkehrstote. So, ja. Und wir wissen, was wir da alles an Sicherheitstechnik mittlerweile haben. Wir sind von 42.000 im Jahr 1976, glaube ich, war es, ja, mit den höchsten Verkehrstoten, also um den Dreh rum, 42.000 Verkehrstote in Deutschland, und da waren noch nicht so viele Autos auf der Straße, sind wir trotz massivem Anstieg der Mobilität jetzt auf 3.000 gekommen. Immer noch 3.000 zu viel. Aber es gibt ja immer noch Bemühungen oder Bestrebungen, das noch weiter zu drücken, und das ist gut.
Ja.
Aber man sieht sozusagen, wie viel man auch drücken kann, wenn man sich wirklich drum kümmert. Also, und der Wissenschaftliche Dienst des Bundestags hat mal auf eine Anfrage einer Partei herausgerechnet, wahrscheinlich ist so die Streubreite vermeidbarer Todesfälle zwischen 4.500 und 45.000 pro Jahr. Nur vermeidbare Todesfälle. Und wenn man das sozusagen in Relation sieht, dann zeigt man, was das für ein großes Problem ist. Man sieht aber auch an einzelnen Bereichen der Medizin, wo das hinführen kann. Also nehmen wir Anästhesie, eine ASA-1-Narkose, also die Narkose bei einem völlig gesunden Menschen ohne relevante systemische Begleiterkrankung, ist mittlerweile fast so sicher wie es Fliegen. Ja, früher in den 1950ern, 60ern war das ein hochriskanter Eingriff. Ja, da kann man schon froh sein, wenn man die Anästhesie gut überstanden hat. Heutzutage ist die Fahrt mit dem Auto zum Krankenhaus bei einer ASA-1-Narkose das Gefährlichste, was man an dem Tag machen kann.
Ja, krass.
Nehmen wir das Beispiel Blutprodukte. Blutprodukte, die Qualitätssicherung in der Hämotherapie ist so tiefgreifend und rigide, dass bestimmte Sachen im Prinzip rein theoretisch noch vorkommen können, aber eigentlich faktisch so gut wie ausgeschlossen sind. Ja, wo man auch sagen kann, früher waren bestimmte Nebenwirkungen im Verhältnis 1 zu 5.000, jetzt ist dasselbe Risiko, liegt bei 1 zu 2 Millionen. Ja, warum? Rigorose Qualitätssicherungsverfahren, rigoroses Lernen aus Fehlern und so weiter. Jetzt sind nicht alle diese Bereiche so skalierbar in ihrer Sicherheit wie ASA-1-Narkosen oder Hämotherapie. Aber man sieht, wenn man sich bemüht, kommt man darunter. Stellen wir uns vor, wir wären nur eine Zehnerpotenz besser und würden 450 bis 4.500 Menschenleben in Deutschland pro Jahr retten. Und das am besten irgendwie in allen Industrienationen. Da wäre der Medizin-Nobelpreis nicht mehr weit. Ja? Nur mal, um so eine Relation zu haben, um was es da eigentlich geht und um wie viele Leute wir sprechen. Und wenn man sich dann noch entsprechend überlegt, neben diesen vermeidbaren Todesfällen gibt es ja noch Leute, die schwer oder schwerst geschädigt sind, dauerhaft pflegebedürftig sind, schwer behindert sind, nachher entsprechend, also Riesengrad der Minderung der Erwerbsfähigkeit haben, ihre Tätigkeit, was auch immer es ist, vielleicht gar nicht mehr ausführen können. Das sind ja menschliche Schicksale, die dahinter stehen, und zwar zu Tausenden jedes Jahr. Und wenn man ganz ehrlich mal fragt, das frage ich auch immer mal wieder so im Bekanntenkreis, jeder hat irgendjemanden, bei dem schon mal irgendwas schiefgelaufen ist oder bei dem es eine Komplikation gab oder so, kennt jemanden in seinem Bekanntenkreis. Das heißt, es sind eben Sachen, die relativ häufig vorkommen, die nie auf null reduziert werden können. Also solange es Medizin gibt, wird es Risiken geben und werden sich Risiken verwirklichen können. Keine medizinische Maßnahme ist frei von Risiken. Das wird auch immer so bleiben. Aber wir könnten die Risiken deutlich drücken und könnten damit wirklich tausenden Menschen in Deutschland jedes Jahr helfen und zwischen 450 und 4.500 Menschenleben zu retten, also eine Zehnerpotenz besser zu werden, ist durchaus realistisch. Wir werden niemals bei der Kernkraft oder bei der Luftfahrt ankommen. Wie gesagt, bei uns brennt das Triebwerk schon und es ist halt so. Ja? Also das zu vergleichen wäre unfair. Aber eine Zehnerpotenz mindestens noch besser zu werden und damit so viel Gutes zu erreichen. Und eben, wenn wir nur 50% von diesem ökonomischen Desaster, was das verursacht, nur 50% rausholen könnten, hätten wir jedes Jahr 25 bis 30 Milliarden Euro, die wir besser einsetzen könnten, die wir so dringend ja brauchen würden.
Absolut.
Ja? Insofern muss man ganz ehrlich sagen, ich hoffe, dass irgendwann wirklich sozusagen der Startschuss fällt, dass man sagt, das ist nichts, ist kein Thema, was man irgendwie in Sonntagsreden anbringen kann oder ein Thema am Katzentisch. Ja, ein Kollege von mir hat ein schönes Bild gebracht. Patientensicherheit ist nicht die Kirsche auf der Torte, Patientensicherheit ist der Boden der Torte.
Ja? Das ist ein schönes.
Ja, wirklich schönes Bild, bin ich sehr dankbar für dieses Bild. Das sind einfach so Dinge, wo man sagen muss, da brauchen wir einfach auch in der Gesundheitspolitik und im Gesundheitswesen einfach einen Shift, um zu sagen, das sind erstmal die Basics und da müssen wir sozusagen ran. Und wenn die dann entsprechend laufen, werden wir viele andere Probleme, die wir heute haben, im Status quo, weil wir einfach Dinge nicht hinterfragen, auch gar nicht mehr haben.
Mhm. Werden. Ja. Wahnsinn. Das heißt, auch wenn ich denke jetzt nochmal in den Zahlen, wenn ich das auf eine Klinik runterrechne, die 1700, die wir in Deutschland haben, kann auch jetzt kein Haus sagen, wir sind frei von Fällen irgendwie oder uns tangiert das ganze Thema nicht.
Nein, also ich kenne kein Haus, ich sag mal so, kein Haus, das ich kenne, und zwar unabhängig von der Versorgungsstufe, die nicht mal einen Natriumchlorid-Kaliumchlorid-Fall hatten. Oder die einen Fall hatten, Magensonde-IV-Applikation. Ich kenne kein Haus, das keinen Fall hatte. Ja, und daraus einfach jetzt sozusagen zu lernen, ist auch nicht, es ist nicht zu bagatellisieren, ist nicht zu dramatisieren, sondern einfach zu sagen, das ist medizinische Realität. Aber wir können an dieser Realität was tun. Ja? Mhm. Weil man muss auch ehrlicherweise sagen, so wie wir heute Medizin machen, das basiert ja auch auf Versuch und Irrtum, beziehungsweise auf Studien, die geklappt oder nicht geklappt haben aus der Vergangenheit. Ja? Mhm. Und heute lächeln wir müde, wenn wir sagen, hab eine Anämie, Adalas, die Idioten von damals. Nein, die wollten ja auch nichts Schlechtes letzten Endes tun. In 300 Jahren werden die Leute vielleicht über uns lächeln und sagen, ach, Dialyse, das ist ja wie im Mittelalter. Ja? So, hoffentlich, weil man dann Organe züchten kann und dann vielen Menschen geholfen wird. Ja. Ja? Aber wir müssen halt den jetzigen Stand angucken. Nur zum jetzigen Stand muss man ganz klar sagen, wir wissen deutlich mehr, was wir tun könnten, als wir tun. Also wir haben kein Erkenntnisproblem in der Patientensicherheit, wir haben ein Umsetzungsproblem. Ja, das ist auf jeden Fall ganz klar. Und die Frage ist, wann sozusagen der Knoten platzt und wann dieses System so sehr unter Druck gesetzt wird, dass man dieses, wir machen jetzt mal weiter wie bisher, wir schrauben mal hier um 0,03 Prozentpunkte und wir machen mal hier ein kleines Sondervermögen und wir machen mal hier einen Inflationsausgleich. Das wird die Grundprobleme des Systems nicht beheben. Das System muss von Grund auf neu gedacht werden. Viel patientenzentrierter. Mitarbeiterzentrierter und vor allem eben, dass man sagt, nicht der Status quo oder möglichst viel zu machen, sondern möglichst gute Qualität zu liefern und möglichst hohen Patientennutzen zu liefern. Also value-based Healthcare. Das ist meiner Meinung nach das Einzige, mit dem wir nachhaltig in die Zukunft gehen können. Es wird noch ein bisschen dauern und es gibt viele Leute, die wollen, dass das System aus verschiedenen Gründen so bleibt, wie es ist, aber es wird auf Dauer nicht so bleiben können. Und die Frage ist nur, wie hoch der Preis sein muss und wie lange es noch dauern muss, den wir bezahlen, bis das alle erkannt haben.
Gehen wir denn mit dem, was gerade passiert, in die richtige Richtung?
Ich bin schon optimistisch, dass ich sehe, es gibt Fortschritte im Bereich Patientensicherheit. Also ich merke das auch beispielsweise in den Kursen, in denen ich gehe. Bestimmte Dinge, die noch vor 10 Jahren diskutiert werden mussten zum Thema Sicherheitskultur, sind mittlerweile selbstverständlich. Also ich sehe tatsächlich bei allem, bei aller Kritik, bin ich optimistisch. Ich sehe eine positive Entwicklung. Ich sehe zum Beispiel eben auch, dass insbesondere junge Nachwuchsgenerationen ganz anders mit dem Thema umgehen, sowohl der Sicherheit für die Patienten als auch der eigenen Sicherheit. Und ich sehe das sehr positiv. Denn ich glaube, dass manche Probleme tatsächlich sozusagen bottom-up, also durch neue Leute, die ins System kommen, gelöst werden und andere, die andere Sichtweisen haben, irgendwann nach oben rausgemändelt werden. Also dass es eine biologische Lösung gibt. Weil ich sage mal ganz ehrlich, wenn jemand sagt, ich bin jetzt noch ein Jahr vor der Rente und das interessiert mich jetzt alles nicht mit diesem Schnickschnack da, verwechslungssichere Konnektoren. Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, dann ein Jahr Zeit zu investieren, diesen Menschen das beibringen zu wollen, sondern einfach zu sagen, sobald der nachfolgende Führungskraft kommt, ist das sozusagen gleich der Status quo und wird das gleich sozusagen eingefordert und damit kriegt man auch letzten Endes einen Wandel dann hin. Okay. Weil ich glaube, Wandel und Wechsel kann man nicht erzwingen und nicht um jeden Preis. Deswegen bin ich auch jemand, der sagt, bei all diesen Maßnahmen, die man machen könnte, es gibt ja 100.000 gute Vorschläge, was man machen kann, bitte priorisieren 1 bis 2 Verbesserungsmaßnahmen pro Jahr, die aber konsequent umgesetzt sind besser als operative Hektik zu erzeugen. Denn ich weiß es an mir selber, auch ich bin ein Mensch, auch ich bin gegenüber Veränderungen durchaus zwiegespalten manchmal. Zu viel Veränderung erzeugt Stress, zu viel Veränderung erzeugt Abwehr. Und wenn man den Leuten erklärt und sie mitnimmt und sagt, okay, wir haben jetzt 2 Großprojekte dieses Jahr, dann ziehen wir das glatt und dann läuft das aber auch und dann kümmern wir uns um das nächste Problem. Also den Leuten auch ein bisschen Zeit zum Luft holen und Zeit zum Einleben in neue Dinge gibt, dann hat man wesentlich bessere Karten, als wenn man sagt, ich habe jetzt hier eine To-Do-Liste mit 150 Sachen und jede Woche beglücke ich euch mit 10 neuen E-Mails und 10 neuen Verfahrensanweisungen. Dass die Leute da abschalten, ist völlig normal. Das würde ich auch.
Nachvollziehbar, ja.
Ja. Also da wirklich auch zu sagen, bisschen mehr den Menschen eben im Mittelpunkt zu haben und nicht zu sagen, mit Excel regiere ich die Welt oder bis zum nächsten Audit muss alles hübsch sein, sondern sich wirklich die Zeit zu nehmen, zu sagen, wo sind unsere drängendsten Probleme, die gehen wir jetzt wirklich an, Stück für Stück, nachhaltig, gründlich und dann kommt das Nächste. Und ich glaube, dann hat man auch wenig Probleme, die Leute mitzunehmen, denn dass es Verbesserungspotenzial gibt und dass Sachen besser laufen müssen, wenn man mal so in die Häuser reinhört und in die Leute anhört, das ist, denke ich, jedem klar, dass es so nicht weitergehen soll, ist, denke ich, wenn man jetzt mal die Funktionärsebene ausblendet, auch den Ärztinnen und Ärzten in der Praxis und in den Krankenhäusern, den Pflegekräften und so weiter, klar. Und diesen Veränderungsdruck, den muss man jetzt einfach nutzen, um da ein bisschen was anschieben zu können.
Was schöner halten Sie von dieser Leistungsgruppenzuteilung? Das würde mich jetzt auch brennend interessieren.
Also ich finde mir eben selber Verwendung von Narkosemaschinen und so, wenn man das nicht oft macht, braucht man eine Nachschulung und
ja.
Das ist jetzt auch so ein bisschen der Gedanke dahinter, gibt komplexe Sachen.
Ja, also was ich ehrlicherweise jetzt ohne in irgendeiner Form da parteipolitische Stellung zu nehmen, was ich ehrlicherweise gut fand, ist, dass es in den letzten Jahren, ich spreche von der letzten Legislatur, tatsächlich Bemühungen gab, grundlegende Änderungen am System zu bringen. Mhm. Und ich muss bei der Gelegenheit auch mal sagen, wenn die Länder behaupten, und das ist ja zu ihr gutes Recht, sie sind für die Krankenhausplanung zuständig, dann finde ich es etwas skurril, dass man immer auf Signale aus Berlin wartet und nicht als Bundesland, ich meine, NRW ist da schon relativ weit vorne im Vergleich zu anderen, einfach mal sagt, wir machen jetzt mal einen bedarfsgerechten Krankenhausplan. Ich meine, so schwer kann es nicht sein. Ja, natürlich ist es schwer, weil da sind Wahlkreise und wenn das Haus in meinem Wahlkreis schließt, ist das politischer Selbstmord. Aber diese Offenheit, die andere Länder tatsächlich in Europa an den Tag gelegt haben, die hätte ich mir auch hier gewünscht. Grundsätzlich finde ich viele der Dinge gut. Ich meine, jetzt habe ich zum Beispiel gehört, dass die Notfallmedizin als Leistungsgruppe komplett entfallen ist.
Ja.
Finde ich, was ich wiederum schwierig finde. Mhm. Und ich finde es auch schwierig, sage ich ganz ehrlich, dass wir um uns herum das einzige Land sind, das keinen Facharzt für Notfallmedizin hat. So sehr ich auch bestimmte Berufsverbände verstehen kann, die sagen, sie möchten das gerne unter ihren Fittichen haben. Aber ganz ehrlich, es ist mittlerweile einfach, glaube ich, an der Zeit. Und wichtig wäre mir vor allem, dass jetzt wirklich eben sowohl was die Notfallversorgung angeht, als auch was die Krankenhausreform angeht, Dinge, die angestoßen wurden, auch umgesetzt werden und vor allem, und ich denke, das spreche ich auch für einige Akteure, Planungssicherheit herrscht und nicht kurzfristig Klientelpolitik gemacht wird oder man guckt, dass man die nächste Landtagswahl irgendwie übersteht, ja, sondern dass man da wirklich mal in längerfristigen Dingen spricht. Es ist unbenommen und es ist völlig klar, dass mit 1700 oder 1800 Krankenhäusern wir zu viel haben. Wir haben nicht zu viele Ärzte, nicht zu viele Pflegekräfte, aber die Verteilung ist insuffizient. Und dass man durch eine bessere Verteilung der bestehenden Ressourcen, ich will keine Pflegekraft und keinen Arzt arbeitslos machen, ganz im Gegenteil, wir brauchen mehr als das. Aber wenn man die besser entsprechend verteilen würde und ihnen bessere Arbeitsbedingungen dadurch geben würde, dann hätte man viel gewonnen. Und genauso eben, was den Reformstau oder den Renovierungsstau in Krankenhäusern angeht. Mhm. Es ist halt viel leichter, 600 oder 800 Krankenhäuser zu ertüchtigen als 1700. Das ist auch, brauchen wir auch niemandem zu erzählen. Und das sind einfach Dinge, wo man sagen muss, wir müssen da wirklich gucken, nicht wo steht der Wahlkreis von wem, sondern wo muss ein Krankenhaus welcher Größe tatsächlich bedarfsgerecht hin, damit wir einigermaßen gleiche Bedingungen schaffen. Es muss aber auch klar sein, wenn ich irgendwo eine ganz seltene, spezielle Geschichte brauche, kann ich nicht erwarten, dass das 10 Kilometer vor meiner Haustür irgendein Krankenhaus kann. Auch da ist ganz klar, wenn ich nur einmal pro Jahr irgendeine komplizierte Operation mache, mache ich die nicht so gut wie in einem Zentrum, wo das 100, 150 Mal pro Jahr stattfindet. So ehrlich muss man auch letzten Endes sein. Und ich als Patient würde niemals, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendeine Operation an der Speiseröhre bräuchte und ein Krankenhaus macht das einmal alle 2 Jahre, dann würde ich als Patient schon sagen, da gehe ich doch nicht in dieses Haus, da gehe ich das ins Zentrum, die das wöchentlich 3-mal machen, einfach weil die mehr Routine haben. Das ist auch gar nichts gegenüber den Kollegen, die das nur einmal alle 2 Jahre machen, aber man muss sich ehrlich hinterfragen, ob das wirklich noch sinnvoll ist oder ob nicht es so wäre, dass jeder in diesem System am besten das macht, was er am besten kann und wir dann entsprechend eher drüber uns unterhalten, wie schaffen wir es auch, ältere, nicht gehfähige Patienten oder andere so mobil zu machen und eher in die Mobilität dieser Patienten zu investieren, anstatt eben zu sagen, es muss alles 5 Kilometer vor der Haustür stattfinden, weil das tut es eben nicht in der gleichen Qualität. Ja, das ist einfach ein Fakt.
Das ist nachvollziehbar.
Ja, und da ist ja immer noch der gemeinsame Bundesausschuss dran, jetzt auch mit Mindestmengendefinition. Es geht nicht darum, irgendjemandem was wegzunehmen oder Häuser kaputt zu machen. Es geht einfach wirklich darum, gute Patientenversorgung und sichere Patientenversorgung zu gewährleisten. Und da würde ich mir einfach auch wünschen, dass man das einfach mal anerkennt und dass man sich wirklich überlegt, wie kann man gemeinsam mit den Ressourcen arbeiten. Momentan ist es eher so, dass jeder sozusagen vom Geburtstagskuchen nimmt, was er mit beiden Händen greifen kann. Und 20% des Geburtstagskuchens muss nachher weggeschmissen werden, anstatt dass einer mal sozusagen saubere Stücke macht und sagt, jeder kriegt ein Stück, das für ihn groß genug ist, und von dem Kuchen muss nachher nichts weggeschmissen werden. Das wäre mir als Gesundheitsökonom das Liebere. Aber wie gesagt, die Beharrlichkeitskräfte in einem hochkomplexen Gesundheitssystem sind so, wie sie sind. Insofern muss ich sagen, kann ich eigentlich wenig tun, außer abzuwarten, bis der Druck so groß wird, dass dieses System nachgeben muss. Und das wird irgendwann der Fall sein. Weil der Druck wird immer größer und größer. Die Berufsgruppen werden immer älter und älter. Die mittlere Verweildauer auch von Pflegekräften ist keine 25 Jahre im Beruf mehr, sondern wesentlich kürzer. Und es muss sich was ändern, ansonsten wird dieses System nicht mehr so haltbar sein. Und das ist, glaube ich, auch langsam einigen Funktionären hinter verschlossenen Türen klar, und jetzt geht es halt wirklich darum, sich gemeinsam an einen Tisch zu setzen und eine gemeinsame Lösung zu finden, über Sektorengrenzen, über Fachgebiete hinweg und gerne auch über Bundesländer hinweg, weil wenn ich mir angucke, dass es in den Euro-Regionen grenzübergreifend besseren Rettungsdienst gibt als zwischen zwei Bundesländern, also ob sie jetzt in Mainz oder in Wiesbaden auf der Theodor-Heuss-Brücke kollabieren, hat möglicherweise einen Unterschied für ihre Überlebenszeit. Oder ein Rettungssanitäter, der mir gesagt hat, ja, ich würde Notfallsanitäter, der gesagt hat, ich darf dem kein Opiat geben, warte mal, ich ziehe den schnell hinter das Ortsschild, dann darf ich, weil das ist ein anderer Kreis. Das sind so Sachen, wo man sagen muss, das gehört ins 18. Jahrhundert, wo wir von Frankfurt, wo ich heute herkomme, nach Gummersbach 17 Mal Zoll zahlen mussten und 18 Tage gebraucht haben. Ja. Da sind wir mittlerweile anders aufgestellt und da braucht es einfach auch einheitlichere Strukturen. Und insofern muss man sagen, finde ich diese Entwicklung eine positive, obwohl natürlich immer im Detail man berechtigt die Kritik üben kann. Aber es muss jetzt mal wirklich mit entschiedenen Schritten was in eine andere Richtung gehen. Der Status quo hat definitiv ausgedient.
Aber es tut sich was.
Es tut sich was.
Das geht langsam, aber sicher. Richtung. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen.
Ja. Ja, spannende Zahlen, Daten, Fakten.
Absolut.
Vielleicht zum Abschluss würde ich tatsächlich noch auf Reue zu sprechen kommen. Wir haben ja auch mit Betroffenen gesprochen in der ganzen Folge dieses Podcasts und da wäre ich jetzt auch mal total gespannt, wie Sie das so als Experte einschätzen würden. Reue hatte ja eigentlich eine schönheitsbedingte OP in der Leistengegend, ist dann wach geworden und konnte vor Schmerzen eigentlich gar nicht liegen und musste dann feststellen, dass er im Steißbereich eine riesengroße Verbrennung hatte. Sehr wahrscheinlich, weil er da feucht gelegen hatte. Die Elektrode dann nicht abgeleitet hat, sondern halt die Stelle. Ja. Er hat dann versucht, auch der Arzt hat nur gesagt, ja, tut mir leid, ist passiert, Sie lagen feucht, Sie können ja klagen, wenn Sie wollen. Da ist er dann auch aus dem Haus raus und hat auch geklagt, hat auch leider tatsächlich verloren, weil es, glaube ich, irgendwo ganz klein gedruckt als Komplikation mit angeführt war, die hätte passieren können. Was hätte man anders machen können, damit Roy nicht 3 Wochen lang nicht sitzen und stehen konnte?
Ja. Also zunächst einmal tut mir das auch unbekannterweise für Roy sehr leid, dass er das sozusagen erlebt hat. Es sind ja verschiedene Dinge. Also zum einen ist es so, dass man natürlich auf mögliche Komplikationen aufklärt und man eben unterscheiden muss zwischen Komplikationen, die nicht vermeidbar sind. Also ein Hautnervenschaden, wenn ich irgendwo reinschneide, kann immer passieren, auch wenn ich das Legeartes mache oder ein Bluterguss zum Beispiel. Oder eben Dinge, die man als vermeidbar ansieht. Und da ist natürlich so die Frage, bei einer Lagerung muss man feucht liegen? Eher nicht. Und das nächste ist dann letzten Endes auch, dass man sagen muss, okay, wenn was passiert ist, ja, also das, die Prävention, und wenn was passiert ist, wie kann ich dann versuchen, sozusagen den Schaden in jederlei Hinsicht möglichst gering zu halten? Also klar, wenn die Verbrennung da ist, ist die Verbrennung da. Im Idealfall hätte ich mir gewünscht, dass nicht jemand sagt, nur tut mir leid, das ist das Erste, aber es ist nicht hinreichend, sondern zu sagen, okay, was können wir jetzt auch tun, damit sie sozusagen gut versorgt werden, auch mit dieser Verbrennung entsprechend. Ja, also, weil da besteht ja jetzt ein Behandlungsbedarf sozusagen. Und wie können wir sie da sozusagen mit dem, was ihnen passiert ist, nicht alleine lassen? Was ich in dem Zusammenhang ein gutes System finde, was aus Amerika tatsächlich rüberschwappt, wo es ja bei Schadenersatzklagen gerne mal in den hohen Millionenbereich reingeht, da sind wir ja in Deutschland, selbst wenn er eine Schadenersatzsumme zugesprochen bekommen hätte, wäre das ja weit entfernt gewesen von den Summen, die da in Amerika aufgerufen wurden. In Amerika mittlerweile relativ weit etabliert ist dieses Kendor-Prinzip, also Open Disclosure. dass man also wirklich offen sagt, was da passiert ist und dass man dann eben auch sagt, okay, wie können wir Ihnen jetzt dabei helfen, mit der Situation umzugehen? Mhm. Und interessanterweise ist das ja erstmal kontraintuitiv, wenn man so Juristen hört, ja, bloß nichts sagen und bloß irgendwie sich absichern. Tatsächlich hat man in Amerika die Erfahrung gemacht, dass wenn man dann zum Patienten auch offen geht und sagt, was Sache ist und nicht nur auf Nachfrage, wie es bei uns im Gesetz steht, dass die wenigsten Leute dann entsprechend klagen. Okay. Das heißt also, dass Verfahren entweder kürzer gehen oder weniger Verfahren und dass die Schadenssummen kürzer werden. Weil bei all dem muss man ja überlegen, das hat ja noch mehrere Komponenten. Das hat einen Vertrauensverlust, dieser Patient dann logischerweise hat in die behandelnden Ärzte. Das kann einen medialen Schaden haben, der nicht unerheblich sein kann. Insofern kann es eigentlich nur im Interesse aller Beteiligten sein, erstmal zu verhindern, dass sowas passiert. Also auch für künftige Patienten eine Lehre daraus zu ziehen, was man da besser machen kann. Auch das kann jetzt die Wunde nicht verschließen, aber das kann die psychischen Schmerzen durchaus entsprechend ein bisschen kompensieren. Mhm. Und eben zu gucken, zu sagen, was braucht man oder was braucht er, um jetzt entsprechend da gut durch diese Situation durchzukommen. Mhm. Ja? Um eben auch dieses Vertrauensverhältnis nicht zu gefährden oder nicht zu zerstören. Weil das Fehler passieren können, das ist, denke ich, klar. Mhm. Die Frage ist aber, wenn man mit dem Fehler nicht gut umgeht, dass man einen zweiten begeht. Und das ist ja häufig das, weswegen Patientinnen und Patienten auch klagen. Das eine ist, dass sie einen finanziellen Anspruch haben, den sie geltend machen müssen. Mhm. Und dann auch teilweise man sagt, ja, machen Sie mal eine Klage, damit der Haftpflichtversicherer zahlt. Da gibt es sicherlich elegantere Möglichkeiten, die auch im Sinne der Haftpflichtversicherer sein müssten, weil es nämlich auch dann günstiger wird in Summe. Und das Zweite ist eben, dass Leute sagen, ja, sowas vertuscht werden. Ich möchte jetzt rausfinden, was da passiert ist. Und das Problem ist, in den seltensten Fällen wird vor Gericht herausgefunden, was passiert ist. Weil natürlich Beschuldigte vor Gericht von ihrem Recht in der Regel Gebrauch machen, sich zur Sache nicht zu äußern. Mhm. Und Sidney Decker, bekannter Verfechter der Just Culture, hat mal den Spruch geprägt, you can either learn or blame, you can't have both. Also du kannst entweder lernen oder bestrafen, beides zusammen geht nicht. Und wenn immer es möglich ist zu lernen, und einen restaurativen Ansatz, also einen wiederherstellenden Ansatz, einen heilenden Ansatz zu wählen, wäre das besser, als eben zu sagen, ja, Sie können ja klagen, weil vergelten könnte man sagen, okay, lag ein Verstoß vor, wenn ja, wie schwer war der, also was sollten die Konsequenzen sein? Mhm. Um sich dann sozusagen aus der Affäre zu ziehen, weil man sagt, naja, ich habe es ja irgendwo in der Aufklärung gesagt, dass auch was passieren kann, weil was dann, das endet dann im Zweifelsfall in der Gutachterschlacht oder dauert dann halt auch teilweise 3, 4, 5, 8 Jahre, was eben nicht im Interesse desjenigen sein kann. Andere Länder haben da beispielsweise auch Entschädigungsfonds eingebracht und grundsätzlich muss man sich halt überlegen, ob man nicht bei so einer Situation dann sagen sollte, okay, wir versuchen uns erstmal so zu einigen. Also als erste Maßnahme einem Patienten zu sagen, sie können ja klagen, wenn sie wollen, das halte ich für extrem unglücklich.
Mhm. Ja. Hat man auch den Eindruck, dass da nicht gelernt wird dann, ne? Also, dass man
das ist auch ein Grund, warum man dann klagt, wenn man sagt, ich möchte sozusagen, dass das aufgedeckt wird und ich möchte, dass es zumindest dann zukünftig dann besser ist. Und wenn man aber sagt, okay, wir sehen das, wir haben das entsprechend auch analysiert, warum genau, wir haben daraus Konsequenzen gezogen, es tut uns natürlich leid entsprechend, und unabhängig davon, was jetzt mit Ihrem Fall weitergeht, um den wir uns kümmern wollen, wir möchten Sorge dafür tragen, dass das nicht nochmal passiert. Das reduziert schon ganz, ganz viel logischerweise von dem Konfliktpotenzial und reduziert auch entsprechend das Risiko, dann verklagt zu werden. Also diejenigen Juristen im Medizinrechtbereich, die sich damit auskennen und wirklich sozusagen gut beraten, die sagen halt, versuchen Sie sowas auf jeden Fall zu vermeiden. Also da wird der Fachanwalt für Medizinrecht hätte wahrscheinlich gesagt, sind Sie wahnsinnig, dem Patienten zu sagen, Sie können ja klagen.
Mhm.
Ja,
auch noch motivieren das sollten Sie, dazu,
das
ne?
Soll, nicht motivieren, sondern vielleicht eher provozieren. Mhm. Wäre vielleicht das bessere Wort. Mhm. Provozieren. Ja. Das sollte man auf keinen Fall machen. Und da zeigen eben auch mittlerweile Daten aus den USA, dass ein offener und vertrauensvoller Umgang mit etwas sinnvoller ist. Das ist ja ähnlich wie bei einer Kfz-Versicherung. Wenn ich jetzt an der Ampel Ihnen hinten drauf fahre, dann hilft es ja auch nicht zu sagen, ja, Sie sind schuld, Sie hätten ja bei Rot über die Ampel fahren können oder klagen Sie doch, sondern da wird das aufgenommen, da haben wir eine Haftpflichtversicherung, die zahlt entsprechend. Das Einzige, was die Haftpflichtversicherung mir sagt, ist, ich darf Ihnen nicht sagen, ich bin schuld, meine Versicherung wird alles zahlen. Aber was genau passiert ist, nämlich, dass ich Ihnen da hinten nicht rechtzeitig bremsen konnte und hinten auf Ihre Stoßstange draufgefahren bin, das wird natürlich in dem Unfallbericht stehen und das sollen natürlich auch die Versicherungen wissen. Mhm. Das ist nämlich auch so ein Trugschluss, den manche Leute aus meiner Zunft noch haben, dass sie sagen, ja, ich darf ja nichts sagen. Ja, also klar, eine Haftpflichtversicherung möchte Herrin des Verfahrens bleiben. Also Schuldanerkenntnisse voreilig, das geht gar nicht. Aber zu sagen, was passiert ist und auch Bedauern auszudrücken und auch Hilfe anzubieten, das ist in keinem Fall policegefährdend. Okay. Ja, und auch da ist es, glaube ich, wichtig, dass man, der Anästhesiologie gibt's von den Ulsenheimer diesen sogenannten anästhesiologischen Notfallkoffer, dass man eben auch weiß, als Ärztin, als Arzt, als Pflegekraft, wie verhalte ich mich richtig, wenn was passiert? Was soll ich sagen? Was kann ich sagen? Was sollte ich tunlichst nicht sagen? Ja. Mhm. Und da erlebe ich halt auch immer noch, weil das im Medizinstudium eben auch nicht wirklich thematisiert wird, auch noch eine sehr große Unsicherheit oder auch so Gerüchteküche. Weil es gibt ganz klar Dinge, die man auch nach einem Zwischenfall sagen sollte und nicht mauern sollte oder den Eindruck erwecken sollte, dass da was vertuscht wird. Das ist auf keinen Fall die beste Strategie, also weder im Sinne der Patientensicherheit noch im Sinne, was man dann selbst zu erwarten hat. Aber häufig genug trifft man das noch an, einfach aus Unsicherheit, weil die Leute eigentlich gar nicht wissen, wie bereite ich mich darauf vor. Sowas sollte man einfach mal gedanklich so in einer Runde, wie wir hier sitzen, durchspielen und sagen, wenn was passiert, was wären denn dann meine Schritte, damit man es in der Situation, wo man dann entsprechend unter Druck steht,
ein bisschen automatisiert, auch
abrufen kann. Ja. Ja, also für sowas genauso eben Verhalten nach Zwischenfällen würde ich fordern, dass es in jeder Arztpraxis, in jeder Klinik, in jeder Abteilung dafür ein standardisiertes Verfahren gibt, damit man ganz klar sagen kann, wie behandeln wir einen solchen Zwischenfall, damit sozusagen alles zumindest in der blöden Situation, in der wir jetzt gerade sind, nicht noch schlimmer wird. Weil man kann es durch schlechtes Krisenmanagement, kann man es immer noch schlimmer machen. Und möglicherweise hat man es in diesem Fall ja auch schlimmer gemacht durch diese Aussage, ja, Sie können ja klagen. Und ob es tatsächlich dann am Ende für dieses Haus besser war, so zu verfahren und nicht besser gewesen wäre, anders zu verfahren, da mache ich zumindest einen Fragezeichen dran. Mhm. Ja, also trotzdem hoffe ich, dass es den Betroffenen jetzt wieder einigermaßen gut geht und er sich davon einigermaßen erholt hat. Also unbekannterweise meine besten Wünsche an ihn.
Ja, gehen wir auf jeden Fall weiter. Wollen wir versuchen, ein bisschen zusammenzufassen, bevor wir dann in die nächste Folge übergehen, würde ich sagen. Also Gerne. Ich fand total beeindruckend tatsächlich, dass mehr Patienten oder mehr Menschen sterben durch Behandlungsfehler als durch Verkehrsunfälle. Das ist, glaube ich, ein sehr eindrucksvolles Bild. Wenn man sich überlegt, wie sehr das eine medial aufgearbeitet wird und wie wenig das andere. Das ist wirklich sehr, 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 sehr ein starkes Bild, wie ich finde.
Wir haben viel über Risiken gesprochen. Wir können, glaube ich, festhalten, dass wir nicht pauschal sagen können, das sind die 10 größten Risikofaktoren, sondern es ist wirklich von Haus zu Haus unterschiedlich. Jeder muss irgendwie gucken, was sind unsere Gegebenheiten, was passiert bei uns, wie kommt es dazu. Trotzdem möchte ich auch nochmal sagen, Sie sagten, Sie blicken positiv in die Zukunft. Es tut sich was, es ist ein Licht am Ende des Tunnels.
Und es ist kein entgegenkommender Zug. Ja.
Das ist auch schon mal gut. Das ist auch schon mal gut. Und vielleicht können wir die Folge abschließen mit dem schönen Satz Ihres Kollegen von eben, Patientensicherheit ist nicht die Kirsche auf der Torte, sondern sie ist der Boden.
Absolut.
Genau. Und beim nächsten Mal sprechen wir dann darüber, was das auch mit Ärzten, Pflegekräften machen kann, wenn da was passiert. Also das ist nicht nur, wir haben jetzt gerade über Reue gesprochen, aber was ist vielleicht auch mit der OP-Schwester, die den Nässeschutz vergessen hat, oder was ist mit dem Arzt, dem nicht aufgefallen ist, dass der Strom irgendwie komisch leitet. Ich glaube, wer war das? War das vielleicht die Franzi, die sagte auch, dass sie mal bei einem Eingriff dabei war, wo man sich die ganze Zeit wunderte, warum man so viel Power braucht und warum man Franzi so lange kautern muss und warum da nichts passiert. Wo man dann auch nachher herausgefunden hat, dass es woanders abgeflossen ist. Also, und was macht das mit den Menschen? Da sprechen wir beim nächsten Mal drüber. An der Stelle aber schon mal herzlichen Dank. Super spannende Einblicke, super spannende Facts und ich denke, wir haben das Thema schon mal grob beleuchtet.
Und absolut.
Vielen Dank für die Möglichkeit, das hier so ausführlich darstellen zu können. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Vielen Dank.
Wir hören uns. Ciao.
Ciao.